Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Hallo und herzlich willkommen zum nächsten nochmal.
Das ist komisch. Im Auto gucken wir uns nicht so an.
Okay, dann können wir es eigentlich drin lassen, so, ne? Wir gucken uns eigentlich nie an, ne? Kann man ja auch sagen.
Ja, eigentlich gucken wir uns nie an.
Ja, also hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Nudelduft und Spielespaß. Ich sitze der Simone gegenüber und jetzt, wo du es erwähnt hast, ist es wirklich ein bisschen komisch, dass wir uns jetzt die ganze Zeit so ins Gesicht schauen während der Podcast-Folge. Das machen wir ja so nicht. Das mache ich auch nicht mit dem Stefan. Da sehen wir uns ja tatsächlich nur über die Webcam online.
Also ich meine, erstmal hallo auch von mir.
Ja.
Aber ich wollte direkt sagen, was ich eigentlich jetzt gerade so lustig finde, ist, dass ich eigentlich nur deine Augen sehe und vom Rest deines Gesichts ist dieser riesige Mikrofonpuschel und das ist irgendwie total lustig.
Ja, es sieht interessant aus. Die Sonne scheint uns gerade noch, oder die letzten Sonnenstrahlen scheinen uns jetzt noch auf das Gesicht oder dir ins Gesicht, mir zum Glück nicht, mir nur auf die Hand. Wir sitzen hier gemütlich in unserem Wohnzimmer, nicht im Spielezimmer, aber wir haben gesagt, komm, heute ganz gemütlich eine Podcast-Folge mal im Wohnzimmer. Das haben wir noch nie gemacht.
Nee.
Kann man jetzt auch sagen, ich glaube, jetzt müsste es an die 70. Folge mittlerweile sein, Nudelduft und Spielspaß. Und das erste Mal nehmen wir im Wohnzimmer auf. Ihr habt es euch gewünscht, dass die Simone auch mal ab und zu häufiger dabei ist.
Ach so, ich dachte schon, die Aufnahme im Wohnzimmer.
Nee, die wurde sich nicht gewünscht, explizit, aber ich glaube, das nehmen die Leute in Kauf, denn ich finde es immer nett, wenn ich dir dann die Nachrichten zeigen kann, dass Leute sagen, hey, hol doch mal die Simone öfter rein, das ist so eine Erfrischung, keine Ahnung. Und das motiviert dich dann ja auch, ne?
Ich freue mich auch immer. Also ich weiß immer gar nicht, wie ich reagieren soll, weil das schmeichelt einem ja und ist aber schön zu hören.
Ist schön zu hören. Und heute ohne nervige Autogeräusche. Das wird es natürlich auch weiterhin geben, die Special-Folgen aus dem Auto. Aber der Stefan ist leider diese Woche verhindert. Und da habe ich die Simone gefragt, kannst du denn da einmal kurz einspringen? Wir haben nämlich mit Sicherheit genug Spiele für eine Gespielt-Folge und das werden wir heute machen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Titel dabei. In der letzten Folge waren ja auch ein paar Titel dabei, die nicht so gut waren. Ich muss sagen, dass mich alle Titel, die wir heute besprechen, überzeugt haben. Dich nicht alle Titel.
Genau.
Aber du bist ja auch generell vehement kritischer. Und heute
jetzt sind
haben wir
wieder beim Thema, genau.
Ja, genau. Heute haben wir leider nicht den Bonus, dass wir von einem Brettspielwochenende kommen, wo auch Spiele wie Boogeyman sehr gut bei der Simone ankommen, weil sie einfach eine schöne Zeit hatte mit den Leuten, weil mit mir hat sie einfach keinen Spaß.
Das stimmt.
So einfach
also,
ist es.
So einfach ist das. Wenn ich die Spiele mit anderen Leuten spielen würde, dann, ja, denk mal drüber nach.
Das wird sicherlich ein Fünkchen Wahrheit haben. Aber,
das klingt jetzt sehr böse.
Ja, du hast es nicht revidiert. Da, also von daher, so, ne? Sag ich mal, ich muss mir hier eine bequeme Sitzposition finden. Ah, das ist schön, jetzt mit dem Kissen im Rücken. Herrlich. Wieso guckst du mich jetzt so an?
Weiß ich auch nicht.
Toll, danke schön, verunsicher mich. Ich habe gedacht, weil wir ja sonst immer Film- und Serientipps hatten, und wir jetzt hier den Special-Gast Simone haben, meine Freundin, die auch gerne liest,
ja,
habe ich gedacht, du könntest uns doch mal einen Buchtipp heute mitbringen für die Leute, die vielleicht auch gerne Bücher lesen. Und da habe ich explizit auf einen Buchtipp gehofft, den wolltest du nicht nehmen. Da habe ich gesagt, gut, dann komm, mach zwei.
Ja, mit welchem soll ich denn anfangen? Mit dem, zu dem du auch was sagen kannst?
Nee, fang mit dem
oder?
Anderen an, dann sind wir doch schnell durch.
Ja, also, boah, das klingt jetzt gemein. Also ich habe auf viele Empfehlungen hin angefangen, eine Buchreihe zu lesen. Nämlich die Buchreihe heißt Die Nebelgeborenen von Brandon Sanderson. Der erste Band heißt Kinder des Nebels und ich bin aktuell im dritten Band. Mit dem ist die Serie auch abgeschlossen. Es geht dann aber mit weiteren Serien weiter. Und ich bin begeistert. Also ich bin tatsächlich nicht so tief drin in der Fantasy-Welt, aber die Reihe hat mich begeistert, obwohl es eine Fantasy-Reihe ist. Und ja, worum geht's? Es geht um eine düstere Welt. Es geht um einen bösen obersten Herrscher, der die Adligen kontrolliert und einen großen Teil der Bevölkerung versklavt. Und es geht um eine kleine Gruppe, die versuchen möchte, diesen Herrscher zu stürzen. Ja, und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich glaube, sonst wird man gespoilert. Und wer Interesse hat, liest gerne dieses Buch. Ich bin hellauf begeistert.
Du hast ja gesagt, Fantasy. In welche Richtung Fantasy geht das? Eher so High-Fantasy mit Elfen und vielen unterschiedlichen fantastischen Kreaturen? Oder geht es dann doch eher in die Richtung Game of Thrones mit nur vereinzelten, ja, magischen Elementen und so weiter? Oder ist es Dark Fantasy mit bösen, großen Monsterhorden?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Es gibt, ich würde sagen, nicht so diese klassischen Fantasy-Figuren. Also man findet keine Elfen, keine Orks und keine Drachen. Dafür andere kreative Fantasy-Wesen, die man so halt nicht kennt. Ne?
Ja.
Aber auch nicht als Hauptmittelpunkt. Und ansonsten finde ich schon, dass es auch so ein bisschen in die Game of Thrones-Richtung geht. Nicht mit, ja doch schon, es gibt auch unterschiedliche Häuser in der Adelswelt und sowas. Auch so ein bisschen Intrigen, ne, der Hochadel und sowas. Genau, und ja, es ist eigentlich, ich würde fast schon sagen, so eine Art Heist-Movie als Buch, ne? Könnte man sich ja so vorstellen, so eine kleine Truppe, die eben so einen Sturm
plant,
so ein Infiltrieren und alles. Das spielt alles so ein bisschen mit.
Interessant,
Ja, du tust jetzt so. Also es wurde mir von einigen Leuten empfohlen.
Auch und, Brettspielern?
Genau, von sehr vielen Brettspielern. Und ich weiß, dass es denen auch allen super gut gefallen hat. Eine Kollegin von mir hat es tatsächlich auch angefangen zu lesen, relativ unabhängig von mir. Also es ist auch wohl recht bekannt. Der Autor ist sehr bekannt. Aber bis jetzt würde ich auch sagen, zu Recht.
Also jetzt hast du mich doch ein bisschen
gecatcht. Also super interessant und ich bin mir sicher, dass es dir gefallen würde. Es gibt auch ein Magiesystem, da möchte ich aber nicht zu viel zu sagen. Ich glaube, es wird eigentlich schon auf dem Klappentext wird schon gespoilert.
Nicht lesen also? Den
ja doch, das kann man. Ich weiß aber nicht, ob man es sagen kann.
Kommt ja immer darauf an, wie unvoreingenommen man reingehen möchte.
Genau. Ich meine, ich wusste das vorher auch, auf was das Magiesystem beruht und wie das, also nicht genau, wie das funktioniert, aber so den Aufhänger kannte ich jetzt auch schon. Und das hat mich jetzt ja auch nicht gestört vorher.
Ja, gut.
Ja, und deiner Schwester habe ich es auch empfohlen. Die hat sogar schon angefangen, das Hörbuch zu hören. Das gibt es nämlich wohl auch. Also. Ja. Ja.
Schade, dass es kein Hörspiel gibt, da wäre ich ja dabei. Ich habe ja schon mal erzählt, Bücher ist nicht das Medium, was mir leicht fällt zu konsumieren. Das ist sehr schade, aber so ist es.
Ja, aber bei dem
und jetzt
Stichwort,
kommt's, genau,
kommen wir direkt zum anderen Tipp, nämlich das ist Die drei Sonnen von, wie spricht man den Namen aus? Liu Cixin spricht man ihn, glaube ich,
ungefähr,
aus.
Ja.
Aber geschrieben Cixin.
Und
ich habe gerade gespinkst.
Ja, du hast gerade gespinkst auf das Bücherregal. Und genau.
Genau,
und,
die Trisolaris-Trilogie kennt man vielleicht auch mittlerweile von der Netflix-Serie.
Leider.
Three Body Problem heißt die, glaube ich. Ja, die fängt das leider nicht so gut ein, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Aber die Trilogie hat dich auch begeistert, weil dazu gibt es ein Hörspiel, das man sich auch kostenlos anhören kann.
Genau, das ist sehr cool. Also da auch ein großer Tipp. Ihr hört ja, oder viele hören ja auch vielleicht die Podcasts auf den Autofahrten, zumindest weiß ich von einigen. Und wir haben tatsächlich das Hörspiel zu der Trisolaris-Trilogie, was von der ARD...
Oder
WDR ist auf jeden Fall in der ARD Audiothek gibt es das zum Download kostenlos, total cool. Und hat bis auf eine kleine Stelle in dem dritten
Im
Buch.
Zweiten,
im zweiten,
glaube ich. Nee,
im dritten. Das ist aber nicht schlimm, wenn man das nicht versteht. Da hast du mir das erklärt. Aber ansonsten ist das sehr schön nah auch an der Buchreihe. Die gehen auch alle so 8-9 Stunden, glaube ich. Ne? Und ja, gibt's kostenlos. Und wir haben das damals auf der Autofahrt nach Prag uns angehört. Und ich muss sagen, ich war super schnell eigentlich auch drin und total begeistert. Vor allen Dingen, weil alle drei Bücher auch komplett unterschiedlich sind.
Ja, die bauen aufeinander auf, aber es sind quasi komplett unterschiedliche Aspekte, so mehr oder weniger. Ja. Und worum geht's im ersten Band? Da darf man wirklich nicht zu viel spoilern. Nee, es spielt in China und wir begleiten quasi zum einen eine junge Astrophysikerin, die auf einer geheimen Basis nach Leben im All sucht. Und in zweiter Reihe spielt das Buch quasi in der Gegenwart. Und wie diese beiden Handlungsstränge, ne, da begleiten wir einen, was ist der denn? Ich glaube, ein Nanophysiker.
Irgendwie sowas.
Oder
ja.
Sowas.
Auch der, Wissenschaftler.
Auch ein Wissenschaftler, der komische Phänomene erlebt. Und wie die beiden Handlungsstränge dann miteinander verwoben werden, das wollen wir euch gar nicht erzählen. Weil da ist es auch am besten, wenn man den Klappentext einfach gar nicht liest,
sondern
einfach dran geht, ist Science Fiction, ist vielleicht auch nicht für jeden was, weil Science Fiction ist ja manchmal auch oder meistens recht kühl. Ne?
Ja, also gerade das Buch hast du ja auch gesagt.
Gerade
ne?
Das Buch. Ich mag das gerne, also ich lese wirklich sehr gerne Science Fiction, aber
ist
ich
aber
weiß,
auch Hard Sci-Fi, ne?
Genau, aber ich weiß, dass das vielen Leuten nicht, vielleicht auch nicht gefällt.
Ja, gut, aber da sind sie ja selber schuld. Also es ist Hard Sci-Fi, heißt, es ist nah an der Wissenschaft, es ist nicht so fantastisch, ne? Wie jetzt Star Trek beispielsweise, sondern es basiert wirklich auf unserer jetzigen Welt und spinnt durch verschiedene wissenschaftliche Gedankenexperimente eigentlich so die Welt weiter.
Genau. Und ich muss dazu aber noch sagen, ich kann das Hörspiel eben nicht komplett uneingeschränkt empfehlen, weil da doch einige Stellen wirklich stark gekürzt sind. Und es wird eben, wie angedeutet, an einer Stelle auch ein relativ großer Fehler eingebaut, der so ein bisschen...
Der war verwirrend.
Der ist sehr, sehr verwirrend, wenn man das Buch nicht kennt. Also... Lest am besten das Buch. Wenn ihr lest. Aber ansonsten, das Hörspiel ist auch gut. Aber auch da muss man ein bisschen Abstriche machen. Aber es ist keine Alternative, die Netflix-Serie zu schauen.
Genau, da hast du erzählt. Also man muss jetzt sagen, das Buch ist halt auch sehr, hat auch mit der chinesischen Geschichte dann auch einiges zu tun. Und es geht vor allen Dingen ja nicht um eine Heldengruppe, die etwas tut, sondern es geht um Menschen, ganz einfach, die eigentlich auch nicht viel miteinander zu tun hatten. Ne? So kann man ja schon sagen.
Genau, und in der Netflix-Serie wurde daraus halt eine amerikanische oder englische, ich weiß nicht, jedenfalls eine westliche Handlung quasi draus gemacht. Und die Figuren aus den Büchern, die teilweise auch in unterschiedlichen von den drei Büchern vorkommen, wurden irgendwie kombiniert in eine Freundesgruppe gepackt. Und teilweise spielt dann eine Figur... entspricht quasi mehreren Figuren aus dem Buch.
Ja, aber es ist vor allen Dingen dieser...
Es ist total komisch.
Also ich sag mal so, dass das Schöne bei... Oder ich kann nur aus der Sicht des Hörspieles auch sprechen, aber das Schöne an der Geschichte ist ja, dass sie so episch ist, dass einzelne Menschen nur zum Teil immer für eine Geschichte beitragen. Und es ist nicht so, dass wir jetzt klassisch wie bei Herr der Ringe oder sonstiges wir einer Heldengruppe folgen und uns mit denen total identifizieren, sondern es ist ein Riesen-Epos. Und da ist eben nicht jede einzelne Figur super wichtig, beziehungsweise sie ist super wichtig, aber eben nur zu einem gewissen Teil, in gewisser Zeitspanne.
Mhm.
Und ich finde, das macht die Serie super. Ich finde, also wenn ich mir jetzt überlegen sollte, für wen wäre das was thematisch, hätte ich jetzt am ehesten tatsächlich an The Expanse gedacht, auch wenn du da die Bücher noch nicht gelesen hast. Aber ich finde, die Serie geht hier auch, weil sie baut sich ähnlich auf wie Die Drei Sonnen.
Ja, doch, das kann man schon sagen, würde ich auch sagen. Ja.
Gut.
Ja, jetzt haben wir sehr lange über meine beiden Buchreihen geredet. Vielen Dank dafür. Ich hoffe... irgendjemand hat da Lust, da jetzt was zu hören oder zu lesen. Und wenn nicht, dann Tut mir leid, dass ihr euch das jetzt anhören musstet.
Ja, das macht aber nichts. Aber um den Bogen zu spannen zu Brettspielen, da geht's nämlich direkt los mit einem weiteren Sci-Fi-Epos, über das wir tatsächlich noch gar nicht so groß gesprochen haben. Und wir klammern hier Simone etwas aus, denn Simone hat relativ schnell gesagt, das ist nicht ihr Spiel. Wir haben es allerdings auch damals nur zu zweit gespielt, um ein bisschen in die Regeln reinzukommen. Mir war das schon bewusst, dass das nicht das Spiel ist, was dir so groß gefällt. Aber es ist ein Spiel, wo ich direkt gemerkt habe, was da drin steckt und ich wollte es unbedingt spielen. Mein Problem, weswegen ich bisher noch nicht darüber gesprochen hatte, war, ich hatte nur eine weitere Partie bis dahin gehabt in einer Viererbesatzung und die Partie war sehr stressig. Das lag daran, dass das lag an der Dynamik am Tisch, weil zwei von den Personen mussten zu einer gewissen Uhrzeit gehen. Und die andere Person hat immer relativ lang für ihre Züge nachgedacht, was ich überhaupt gar nicht erstmal so schlimm finde. Nur das Problem ist, wenn es von zwei Seiten dieser Druck kommt, dass du eben nur bis zu einer gewissen Zeit spielen kannst. Du weißt, du hast für das Spiel jetzt eigentlich nur noch 2 Stunden Zeit. Mhm. Aber wenn jemand so lange über seine Züge nachdenkt, dann dauert es halt 3 Stunden. Das war sehr stressig für mich, vor allen Dingen, weil es dann auch die erste Partie war, die ich erklärt habe und so weiter. Aber worum geht's? Es geht um ARX, das neue Spiel von Cole Worley. Und ich sag mal so, ich bin ja gerade auch so ein bisschen in der Cole Worley-Phase drin. Ich habe ja jetzt auch die meisten Spiele von ihm gespielt. Nach Molly House, was ich übrigens ein weiteres Mal gespielt habe. Und es war eine für mich als Erklärer sehr schwere Runde, weil ich gemerkt habe, wie komplex das Spiel in der Kleinteiligkeit ist. Aber es war trotzdem eine sehr coole Runde. Ich werde es jetzt aber am Mittwoch nochmal spielen und bin auch sehr gespannt drauf.
Ach, nochmal direkt?
Ja, muss ja. Die Regeln sitzen jetzt. Ich habe mein Exemplar hier. Jetzt habe ich mir Pax Pamir auch nochmal gekauft. Ich hatte das schon ein paar Mal mitgespielt. Thomas war ein großer Fan. Und John Company finde ich auch super. Aber ARX ist tatsächlich auch nochmal was anders. Es ist, finde ich, auch relativ einsteigerfreundlich, denn die Regelübersicht, die beim Molly House leider fehlt, die ist bei ARX, finde ich, sehr gut beschrieben. Und es ist im Kern ein, ich würde sagen, kartengetriebenes Area Control alternative Wertungsbedingungen Spiel. Ich kann das gar nicht so gut zusammenfassen.
Ich finde, das fasst es eigentlich wirklich ganz gut zusammen. Also ich glaube, ich könnte es nicht besser zusammenfassen.
Also worum geht es? Einer spielt immer eine Karte auf, ähnlich wie in so einem Stichspiel, und legt mit der Zahl fest, quasi auch, wie viel Aktionen er machen kann. Je höher die Zahl, desto weniger Aktionen stehen ihm zur Verfügung.
Die Aktionspunkte quasi,
genau.
Ne?
Und was ich für Aktionen auslösen kann, bestimmt die Kartenfarbe. Zum Beispiel bei Rot ist es Kämpfen oder Bewegen. Bei Blau oder bei allen anderen ist Kämpfen zum Beispiel überhaupt gar nicht drauf. Ne? Es gibt, glaube ich, 4 verschiedene Farben. Und alle anderen können sich danach entscheiden, eine Karte der gleichen Farbe zu spielen, die höher ist. Dann dürfen sie auch genauso viele Aktionspunkte ausgeben wie angegeben. Oder sie spielen eine Karte verdeckt von ihrer Hand aus, um eine der Aktionen von der ausgespielten Karte des ersten Spielers selber zu spielen, weil sie entweder keine höhere Karte haben oder nicht die Farbe. Oder sie spielen irgendeine andere Karte aus von einer anderen Farbe und führen die Aktionen, die da drauf sind, eine davon einmal aus. Entschuldigung, jetzt hatten wir einen Wackelkontakt.
Jetzt musst du nachher nur im Schnitt mal gucken,
ja,
wie lang der war. Oder
ja,
ob du was nachsprechen
ich,
musst.
Nee, ich spreche jetzt einfach nochmal an. Also, ich finde einen besseren Einstiegspunkt jetzt wieder. Das Interessante ist, dass bei dem Spiel es total wichtig ist, ähnlich wie auch bei Molly House, genau zu wissen, wann ich was mache. Denn ich kann, wenn ich eine Karte als erste Person ausspiele, festlegen, was am Ende der Runde gewertet wird. Nicht alle Sachen geben nachher Punkte, sondern in jeder Runde gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das eben zu deklären. Und es ist aber auch wichtig, das auf den Karten im Kopf zu behalten. Was habe ich überhaupt für Wertungsbedingungen auf meinen Karten? Und das ist total entscheidend. Das heißt, Timing ist alles bei diesem Spiel wieder. Und da kommt die Komplexität richtig rein. Das Kämpfen ist super smooth, weil ich eben pro kämpfendes Schiff, was ich habe, einfach einen Würfel mir aussuche. Es gibt einen risikoarmen Würfel, der hat nur 50% Trefferchance. Da habe ich einen risikohohen Würfel. Da kann ich halt selber viel Schaden erleiden, kann aber auch viel Schaden austeilen. Und dann gibt's noch mal einen risikoreicheren Würfel, das ist der Raid-Würfel. Damit kann ich direkt Städte überfallen oder Güter klauen von dem anderen. Aber da kann ich eben auch ordentlich auf die Schnüss kriegen. Und das ist ein super schönes Kampfsystem, weil der Verteidiger tatsächlich überhaupt gar nichts macht. Es gibt keine verdeckten Karten, die reingespielt werden oder sonstiges, sondern ich muss die ganze Zeit im Kopf haben, was könnte passieren. Und das Schöne ist auch, dass es überhaupt nicht schlimm ist, einen Kampf zu verlieren oder mal ein Gebiet zu verlieren. Denn, wie gesagt, Timing ist key. Es ist genau wichtig, in dem richtigen Moment aufs richtige Pferd zu setzen. Und da kannst du auch wenig Gebiete kontrollieren und nachher trotzdem gewinnen. Vielleicht schwerer und sicherlich auch nicht übers gesamte Spiel hinweg. Aber es geht viel darum herum, auch zu gucken, was machen jetzt die anderen eigentlich. Und ich erzähle euch jetzt mal einfach von der Partie am Mittwoch, die war nämlich extrem gut. Zum Glück wurde es auf den, im Brettspieltreff bei uns nochmal auf den Tisch gepackt und auch eingefordert. Und wir hatten eine wirklich epische Partie, bei dem es in der letzten Runde, also wenn jemand eine gewisse Siegpunktanzahl überschritten hat, das Spiel sofort vorbei oder es geht über maximal 5 Runden. Und was total interessant ist, ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen. Es war auf jeden Fall so, in der dritten Runde von 5 war jemand 6 Punkte bei, ich glaube, 24 Punkte und bei 30 Punkten wäre vorbei gewesen. Und der hat jede Runde konstant richtig viele Punkte abgesandt. Also rein theoretisch 6 Punkte easy drin gewesen. Tatsächlich ich und der andere Mitspieler, wir haben versucht, ihn natürlich davon abzubringen. Und ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Was nämlich interessant ist, ist, die Siegbedingungen können auch doppelt ausgerufen werden. Das heißt, dass in dieser Runde passiert, dass die eine Siegbedingung tatsächlich 15 Siegpunkte statt 9 Punkte wert war. Das war extrem stark und es war vielleicht auch der Fehler des Mitspielers, dass er seine Siegbedingungen nicht gestreut hat, weil ihm wäre es egal gewesen, wenn ich 10 Siegpunkte gemacht hätte oder 15. Ich war so weit abgeschlagen, wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber er hat auch alles auf eine Karte gesetzt oder wir haben eben nachgezogen. Und nachher hatte er eine Karte, worauf er komplett gespielt hat. Wir können uns in dem Spiel auch Karten sichern. Die dann von dem anderen Mitspieler von mir geklaut wurde. Und ich habe in meinem vorletzten Zug mit meiner Karte seine Karte geklaut und damit quasi dann das Spiel gewonnen. Es war gigantisch. Ich habe 25 oder 22 Punkte in einer Runde gemacht.
Oh, das ist viel.
Und es war wirklich, es war richtig schön. Also ich habe gedacht, ich muss das jetzt probieren und es kann auch in die Hose gehen. Es hätte definitiv in die Hose gehen können, aber es hat geklappt. Und das ist so eine Partie, die werde ich nicht vergessen. Und deshalb finde ich ARX total super. Ich habe das mittlerweile auf Englisch verkauft, weil ich finde, dass das schon eine Sprachhürde hat. Gerade die Karten, die man im Laufe des Spiels als Zusatzsachen bekommen kann, sind mit komplizierterem Text und auch viel Text. Im Gegensatz jetzt zu Molly House beispielsweise. Aber ich werde es mir auf Deutsch definitiv wiederholen. Also das ist für mich ein richtig fantastisches Spiel. Also ich mag das total gerne, auch wenn ich sagen muss, und ich verstehe dich da absolut, du hast ja auch gesagt, das ist einfach nicht dein Spiel. Du magst es nicht.
Area Control ist ja immer so eher das, was ich nicht mag.
Das ist überhaupt nicht das, was du magst?
Das liegt mir auch nicht so.
Ja, aber jetzt kommt's, mir liegt das auch nicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass sich dieses Spiel super fluffig für mich angefühlt hat. Ich war durchgehend unter Strom und trotzdem fand ich es gut. Aber es war für mich trotzdem anstrengend. Und das finde ich trotzdem aber interessant.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das für mich ist das so ein negatives Anstrengen. Es gibt Spiele, die sind anstrengend und da muss man viel Hirnschmalz reinstecken, aber es macht trotzdem Spaß dabei.
Klar.
Und das ist bei mir so ein Spiel, das macht mir da eben nicht so viel Spaß. Deswegen kann ich da, ich habe es auch, weiß ich nicht, wir haben es zweimal gespielt,
zusammen. Ja.
Das ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Mhm. Wir haben viele andere Spiele in der Zwischenzeit.
Ich habe dich aber auch
gespielt.
Einmal so dermaßen abgezogen.
Ja,
das war schon nicht mehr feierlich. Ne?
Das ist dann, wenn
das
ich das nicht
das
so
letzte
mag.
Mal, ja.
Und dann bin ich nicht so ein Area Control Fan und dann werde ich so hardcore abgezogen, dann kann ich das schlecht ertragen.
Ja, aber ich muss auch sagen, zu zweit ist es auch nicht so cool wie zu dritt oder zu viert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja meistens so, dass das ein bisschen mehr davon profitiert, mit mehr Leuten zu spielen.
Ja, also wir haben es zu dritt jetzt am letzte Woche gespielt und da fand ich sogar mit am besten, muss ich sagen. Das hatte eine ganz eigene Dynamik. Das hat dann halt auch so ein bisschen dieses zwei gehen dann auf einen drauf, wenn der vorne ist und so. Zu viert, wenn man, ich sag mal, flotte Züge hat oder viel Zeit mitbringt, ist das auch gut. Aber zu dritt, zu viert, super Ding. Ich muss sagen, Co-Worley, Ausnahmedesigner. Ne? Ich bin sehr gespannt, was du zu Molly House sagen wirst.
Ja, das würde ich auf jeden Fall gerne noch probieren.
Ich denke, das wird dir auch viel, viel, viel besser gefallen, weil du eben auch da überhaupt gar kein Area Control groß drin hast. Du hast eher diese Kartenmechanik und du musst ein bisschen mitzählen, wo kommt was rein. Und hast natürlich dann noch diesen Intrigenmechanismus so ein bisschen drin. Mhm. Musst halt so ein bisschen auch die anderen ärgern. Das ist auch ein Ärgerspiel, aber ich kann das absolut verstehen. Mir liegt Area Control ja auch überhaupt gar nicht. Und ich habe das in dem Spiel, ehrlich gesagt, jetzt aber auch letztes Mal kaum gebraucht. Es war am Anfang so, dass sich ein Mitspieler mit mir angelegt hatte. Ich hatte dann die Region abgesteckt, aber es ging dann für mich viel mehr um Timing. Und das fand ich tatsächlich auch super anstrengend, dieses Timing. Wann mache ich jetzt was? Das ist sehr kompliziert. Das ist bei Molly House eben auch. Aber ich mag das total gerne, weil wenn es dann klappt, dann ist es richtig toll.
Ja.
Sehr gut. Dann haben wir das nächste Spiel, würde ich sagen. Aber da ich jetzt schon so lange gesprochen habe, hätte ich jetzt gesagt, dass du das doch ruhig weitermachen darfst.
Welches denn? Das auf der Liste direkt?
Nee, ich würde vorschlagen, wir gehen zu einem Spiel über, bei dem es darum geht, kooperatives Memory, können wir zusammenfassen.
Oh ja, das ist super. Da bin ich direkt begeistert. Soll ich direkt den Namen droppen?
Ja, drop den Namen.
Es geht um Wilmot's Warehouse.
Genau.
Also
und das ist total.
Wilmots Warenhaus.
Das ist total blöd, weil ich habe mich jetzt gerade echt geärgert. Wir haben es am 1. April bestellt.
Ja.
Und ich hatte eben nochmal die Spiel des Jahres Jury gefragt, bis wann werden denn überhaupt die Spiele fürs Spiel des Jahres berücksichtigt? Weil ehrlich gesagt, hätte ich jetzt Wilmots Warehouse da definitiv auch Chancen für eine Nominierung ausgerechnet. Mhm. So viel schon mal dazu. Aber es ist tatsächlich erst am 1.4. in den Shops gelandet. Das heißt, ich tippe das ähnlich wie Rebel Princess, das es leider letztes Jahr auch erst im April geschafft hatte, dass es für dieses Jahr zu spät ist.
Schade, schade. Ja, wirklich ein super, super Spiel. Und es könnte sein, dass euch der Name vielleicht auch schon etwas sagt. Der Simon hat mir nämlich davon erzählt. Und dann dachte ich, das klingt doch wie ein Videospiel.
Mhm.
Das gibt es nämlich auch bei Steam, kann man sich das holen als Videospiel. Ich habe es mal angetestet, hat mir nicht so gut gefallen, aber als der Simon mir dann erzählt hat, wie das denn als Brettspiel aufgezogen ist, habe ich schon gedacht, boah, das klingt ja viel, viel besser. Ja,
es basiert tatsächlich auch darauf.
Genau,
es ist tatsächlich auch eine Lizenz, ja.
Und im Videospiel, ja, spielen wir eine kleine Figur. Wir kriegen jeden Tag ganz viele Waren angeliefert, die wir in unserem Warenhaus einsortieren müssen und uns so ein bisschen überlegen müssen, wo packen wir die hin, dass wir die wiederfinden. Denn am Ende der Woche kommen die ganzen Kunden und wollen bedient werden. Und dann müssen wir ganz schnell denen ihre Waren bringen. Und so ähnlich funktioniert das analog auch. Wir haben ein Raster ausliegen. Wir haben 5 Tage, an denen wir Waren angeliefert bekommen. Und die müssen wir in unser Warenhaus reinlegen. Das heißt, wir kriegen jeden Tag 7 Waren und die platzieren wir. Wir gucken uns, wir ziehen eine Karte, gucken uns die an und müssen die aufs Feld legen. Und dann drehen wir sie direkt wieder um und ziehen die nächste. Und müssen uns merken, wo wir was hingelegt haben. Was ist da so abgebildet auf den Karten?
Alles.
Ganz
also
abstrakte Dinge.
Formen.
Abstrakte
also das kann
Formen.
Man auch nicht großartig beschreiben. Am ehesten beschreiben könnte man es mit, sind quadratische Teile, die man auch natürlich beliebig um 90 Grad immer drehen kann. Und je nachdem, wie man es ausrichtet, ist auch komplett unterschiedliche Sachen
sein kann. Genau, man kann viel reininterpretieren. Alles. Und man soll auch viel reininterpretieren. Und wir kriegen jeden Tag, ab dem zweiten Tag kriegen wir jeden Tag noch eine kleine Einschränkung. Dann dürfen wir nicht komplett frei darüber sprechen. Und am Ende der Woche bekommen wir einen ganzen Stapel mit Kundenwünschen und müssen die zuordnen innerhalb von 5 Minuten und müssen quasi rausfiltern, was liegt überhaupt in unserem Warenlager und wo liegt das Ganze, ohne dass wir uns zwischenzeitlich nochmal die Kärtchen angucken durften.
Das klingt super nach Stress. Es sind ja auch viele Plätze, also wir haben 7x7 Raster. Und wir werden auch nicht jeden Platz natürlich ausfüllen, aber wir müssen immer angrenzend anlegen.
Genau, wir bekommen 35 Kärtchen, bei denen wir uns merken müssen, was drauf ist und wo die liegen.
Und die Anleitung gibt 3 mögliche Sachen oder 3 Vorschläge vor, wie man sich das so merken kann. Man kann so ein bisschen nach Farbe gruppieren oder man kann quasi, was war da noch? Die so Zusammenhänge oder man kann auch so Geschichten erfinden. Und ich finde, als ich den Pitch des Spiels gehört habe und wir die Regeln gelesen haben, war es so für mich, okay, kooperatives Memory, ja, verstehe ich, aber wie zum Geier sollen wir denn 35 Sachen uns jetzt merken, indem wir die einmal anschauen? So, wir gucken das an, drehen es direkt um und legen danach noch 34 weitere.
Ja.
Wie soll das denn gehen? Und da kommt eben das, was ich an diesem Spiel so toll finde, diese Formen und Sachen, die drauf sind, die helfen dir bei den Geschichten.
Genau.
Ja?
Wir haben es zweimal gespielt, wir haben jedes Mal Geschichten erfunden und du kannst in jede Karte kannst du quasi irgendwie passend interpretieren und das ist...
Das fand ich heute ganz interessant, weil die zweite Aufgabe war, dass wir die Kärtchen erst umgedreht, also falsch rum platzieren müssen, also nicht wissen, was da überhaupt drauf ist für eine Abbildung, sie dann umdrehen dürfen, um sie dann in unsere Geschichte einzufügen. Also wir mussten wirklich flexibel dann darauf eingehen und unsere Geschichte daran anpassen und wie gut das geklappt hat.
Ja,
heute.
Das ist echt schön.
Fand ich total toll. Ich möchte euch jetzt einfach mal die erste Geschichte, die wir hatten, die besteht aus 7 Plättchen. Möchte ich euch... Nee, es sind mehr als 7 Plättchen. Okay, nee, es sind viele Plättchen. Also, es gibt einen großen Vorhang, der wird aufgemacht. Dann kommt der kleine Vorhang, der wird aufgemacht. Dann kommt der kleine Scheinwerfer, gefolgt von dem großen Scheinwerfer, der auf den Star scheint. Die Menge jubelt. Aber die Menge hat vorher geduscht.
Oder sie jubelt so sehr, dass sie hinterher duschen
oder sie
müssen. Da
genau.
Waren wir uns nicht einig.
Dann haben wir den Duschbrausekopf. Dann haben wir den Schwamm und noch einen alternativen Schwamm da liegen. Dann haben wir das Shampoo und die große Dampfwolke. Dann drehen wir erstmal noch den Hahn zu von der Dusche. Dann reinigen wir aber auch den Abfluss. Das Ganze machen wir am Morgen. Dann trocknen wir uns ab mit einem Strandhandtuch. Das gefällt uns gut, weil Strand ist immer super, genauso super wie so ein Kuchen, weil der stellt unsere Energie wieder her. Und auf der anderen Seite geht's dann auch weiter mit der Titanic und Leonardo DiCaprio, der in der Fabrik arbeitet und der Kate einen Antrag macht. Die Nase wird gerümpft von der Gesellschaft, weil er eben ein Arbeiter ist. Und da steht aber auch ein Klavier und das Orchester. Und das Klavier wird von einem Fuß unten bedient, die Pedale. Also so kann man sich das vorstellen. Und jetzt kommt das Faszinierende. Das klingt jetzt total crazy, aber dadurch, dass man sich selbst so eine fantastisch gute Geschichte überlegt, hat es nicht nur... Wir haben es alles geschafft, logisch. Also was heißt logisch? Nee, ist nicht logisch. War mir nicht bewusst, dass wir das hinkriegen. Gerade wenn man zu zweit spielt, ist es natürlich schwieriger als zu viert, weil dann kann man sich so ein bisschen ja auch die Begriffe, die man nicht weiß, kann man hoffen, dass jemand anders vielleicht weiß.
Ja, ja.
Aber was ich total faszinierend fand, war, dass wir es gestern abgebaut haben, 24 Stunden gewartet haben, es heute nochmal aufgebaut haben und gedacht haben, komm, lass uns doch nochmal einfach aus unserem Kopf. Wir haben danach nicht nochmal drauf geguckt auf Bilder oder sonstiges, sondern wir haben gesagt, komm, lass uns mal probieren, ob wir das noch komplett rekonstruieren konnten. Und wir haben jedes einzelne dieser 35 Plättchen richtig platzieren können noch. Ich fand das total faszinierend. Es war ein total super Gefühl. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin total geflasht auch von diesem Spiel.
Ich finde es auch super. Also ich finde, das macht total viel Spaß, sich währenddessen in diese Geschichten auszudenken. Und ich finde es auch faszinierend, wie gut das hängen bleibt. Und ich fand unsere Geschichte von heute, wir haben quasi eine Zahnarztpraxis eröffnet mit allem drum und dran und
Paketlieferant hat den Bohrer geliefert.
Genau,
und so.
Und der Patient, der hat Zahnschmerzen und gedacht, mit dem Taco wird's besser. Und dann hat er im Fernsehen die Werbung vom Zahnarzt gesehen und dann ist er auf die Idee gekommen, ich fahre da mal hin, stand im Stau und also mit allem drum und dran. Das ist einfach faszinierend. Und Man denkt zwischendurch, oh Gott, wie soll man sich das denn alles merken können? Aber es bleibt einfach hängen und es macht total viel Spaß. Und diese Einschränkungen, die man bekommt, finde ich auch total lustig. Wir hatten heute eine, da dürfte man nur 3 Wörter sagen beim Platzieren.
Das war sehr anspruchsvoll.
Das war auf jeden Fall anspruchsvoll. Und ich finde es einfach, ich finde es toll. Ich glaube, man kann das auch wirklich, wirklich gut skalieren, wenn man das irgendwie mit Kindern spielt, dass man einfach ein paar Karten weniger nimmt oder so.
Das glaube ich auch.
Denke auch, man hat da auch wirklich viel Spaß.
Da geht's um die Freude und ich würde es auch so bezeichnen wie das Gegenteil von That's Not a Hat. Weil That's Not a Hat denkst du danach, boah, wie beschissen ist dein Gehirn eigentlich? Du kannst ja gar nichts.
Ja, das stimmt.
Und bei Wilmots Warehouse fühlst du dich wie The Brain danach. Das ist
das
total
stimmt.
Genial.
Die sollte man am besten hintereinander spielen. Beim einen wird so dein Selbstvertrauen komplett zerstört und dann baust du es wieder auf.
Super
Spiel. Also
super
das
Ding,
kann
ja.
ich...
Gibt auch noch schwerere Wochenkarten, die dann Karten, die reinkommen. Die dann wirklich noch schwerere Sachen machen, wie darfst du überhaupt gar nicht reden, sondern nur gestikulieren oder so.
Aber das stelle ich mir auch lustig vor.
Müssen wir auf jeden Fall auch ausprobieren, weil, aber ich muss sagen, das Spielgefühl ist super schön und das ist wieder so eine Idee, wo ich denke, boah, warum ist da eigentlich vorher keiner drauf gekommen?
Ja, ich finde es total cool, wie man da, also du kannst ja wirklich alles in diese Karten reininterpretieren und alles damit assoziieren. Und wenn du dann einmal bei dieser Zahnarzt-Story bist, dann siehst du da plötzlich, da ist so, weiß ich nicht, da war lauter wildes Konfetti, da haben wir dann gesagt, das ist der Parkplatz, wo die ganzen Autos stehen und so. Also
das eigentlich,
ist so eigentlich.
Also bei uns heute war es zumindest so und auch gestern ja, so die ersten 1-2 Kärtchen, die man hinlegt, bestimmen eigentlich schon die anderen Kärtchen, wie die in die Geschichte eingebaut werden müssen, so ein bisschen.
Ja.
Und das fand ich total spannend, weil es so gut funktioniert hat. Und ich bin mir sicher, dass die gleichen Kärtchen in einer anderen Geschichte genauso gut funktioniert hätten.
Ja,
und das finde ich
Fall.
Total schön. Also die Umsetzung ist super, das Material macht auch echt Spaß. Ein riesen Stoffsack drin mit großen, dicken Pappeteilchen drin. Allein die Karten sind vielleicht ein bisschen dünn, die man nachher durchgucken muss, aber das ist eh dann nachher so ein bisschen Grabbeltisch-Charakter. Das würde ich jetzt auch nicht sleeven oder sonstiges. Aber das macht schon Spaß. Also ich war auch mehr als begeistert. So sieht's aus. Ja, mehr als begeistert war ich auch tatsächlich von dem nächsten Spiel, obwohl ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss hatte, dass das überhaupt gar nichts ist.
Ach so, du dachtest, das wäre eine Briefbombe oder so.
Also erstmal muss man dazu sagen,
das klingt schon extrem, aber so ein bisschen schon.
Erstmal muss man dazu sagen, dass das Paket nicht an mich adressiert war und deshalb nicht zugestellt werden konnte. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Gucke und sehe, dass das an meinen Künstlernamen adressiert wurde. Und ich mir dachte, wer schickt denn etwas an meinen Künstlernamen und weiß dann noch die Adresse? Fand ich sehr creepy. Und als es dann ankam, habe ich es aber gesehen. Also irgendwie haben die es scheinbar nicht hinbekommen, im Kickstarter die richtige Adresse einzugeben. Aber macht nichts. Ist mir jetzt auch egal. Es geht um einen Kickstarter, an dem man wahrscheinlich im Moment schwer rankommt. Ich denke, man muss einfach die Augen aufhalten auf den Sekundärmarkt, wenn es einen anspricht. Und es ist jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, boah, ihr verpasst auf jeden Fall den großen, mega nächsten Hit. Aber er macht Spaß und es geht um Tofu Shifu, ein asiatisches Spiel, bei dem es darum geht, dass wir ein Restaurant erben, in dem Tofu serviert wird. Und ich finde das total interessant, weil ich meine, wir essen gerne Tofu, aber generell ist das natürlich in den westlichen Ländern nicht so ein verbreitetes Lebensmittel, wie es jetzt in Asien ist. Und es, ja, es gibt natürlich auch Informationen dazu, dass auch es wirklich auch in Asien Restaurants gibt, die eben nur Tofu servieren. Mhm. Und ja, das Spiel kommt schon mal mit 3D geprinteten Ressourcen, die ja auch total schön im Spiel sind, weil es gibt ja verschiedene Arten, Tofu zuzubereiten und herzustellen. Und das werden wir in diesem Spiel auch machen. Es ist ein Worker Placement, ich würde sagen, so leichtes Engine-Building-Spiel mit leichtem Deck-Building-Aspekt. Aber
ja, hauptsächlich eigentlich Ressourcenmanagement.
Ressourcenmanagement auch, ne? Auch sehr viel dabei, ja. Aber es ist generell, haben sie schon geschafft, irgendwie was Eigenes zu machen. Das Ziel ist es eben, 8 Aufträge zu erfüllen. Das können offene Aufträge sein, auf die wir beide spielen können.
Wir haben auch persönliche Aufträge.
Genau.
Und wir können im Laufe des Spiels noch Aufträge dazu gewinnen, bei denen wir Kunden bestimmte Waren an einen Tisch liefern müssen.
Genau, und da kommen wir nämlich zu einem größten Element des Spiels, warum ich es nachher auch gebackt habe. Denn ich bin ein Riesenfan von Multi-Use-Cards. Ich finde das immer super spannend, eben diese Abwägung, für was spiele ich diese Karte jetzt. Und das Interessante ist, deshalb ist es so ein leichtes Deckbuilding. Wir haben immer, wenn wir refreshen, wenn wir sagen, wir ruhen uns aus und setzen alles so ein bisschen wieder zurück, dann dürfen wir auf 6 Karten in der Hand auffüllen, nicht ziehen. Also es ist kein klassischer Deckbuilder,
sondern wir wählen sechs Karten aus unseren Karten aus.
Genau. Und dabei ist es aber so, wir können die entweder ausspielen, um quasi Hüte zu bekommen. Die Hüte brauchen wir, um eben gewisse Worker-Felder bezahlen zu können. Oder dann schmeißen wir diese Karte einfach in unserem Zug mit dem Worker ab quasi. Oder wir haben oben eine Upgrade-Option. Damit können wir quasi unser Tableau verbessern, können zum Beispiel bessere Tofu-Gerichte herstellen oder mehr Leute anstellen. Oder wir haben unten die Bedingung für eine dieser 8 Achievements, die wir brauchen, um das Spiel zu gewinnen, indem wir quasi festlegen, sobald diese Anzahl an folgenden Gerichten bei uns auf den Tischen steht, können wir das claimen.
Ja, genau.
Und das haben wir beide, glaube ich, komplett unterschätzt in der Partie.
Es geht. Ich finde, da waren so ein paar anspruchsvollere Gerichte drauf, mhm, die ich lange Zeit nicht herstellen konnte. Was ich unterschätzt habe, ist, dass sobald du die Karte ja ausgespielt hast als Upgrade, ist sie ja weg.
Ja.
Und dann hast du weniger Karten zur Verfügung.
Ja.
Und damit kannst du dir echt schnell ein eigenes Bein, also ganz schnell ein Bein stellen. Ich hatte nie das Problem, dass ich auswählen musste, welche 6 Karten
ich
nehme, weil ich hatte immer nur 4, 5 oder 6
krass,
Karten überhaupt.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Aber dafür hatte ich ganz viele Hüte, die ich jede Runde, sage ich mal, zur Verfügung hatte, für die ich dann meine Karten nicht mehr ausgeben musste.
Stimmt.
Ne?
Ja.
Also es hat alles Vor- und Nachteile.
Also wir haben beide komplett unterschiedlich gespielt. Auch Disclaimer, es ist nur Erstpartie gewesen. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, jetzt hier quasi auch das Spiel vorzustellen. Das machen wir ja normalerweise nicht, weil wir sagen, wir wollen hier auch einen fundierten Eindruck vermitteln. Bei Tofu Shifu bin ich mir relativ sicher, dass das Spiel sich die nächsten 2, 3 Partien nicht mehr so stark verändert. Höchstens der Eindruck, dass wir ein bisschen schneller werden. Aber ich glaube, dass ich das ganz gut einschätzen kann. Wenn ich das nicht gut einschätzen konnte, werdet ihr es in einem Update in den folgenden Folgen auch hören. Das ist ja schön beim wöchentlichen Podcast-Format, da kann man das dann nochmal schnell einstreuen. Aber genau. Ja, also es ist super wichtig, zum richtigen Zeitpunkt auch wieder was zu machen. Ich muss sagen, dass ich am Anfang so die Befürchtung hatte, ist das komplex genug? Oder ist das nur ein, ich tausche die Ressource in die Ressource ein, erfülle ein paar Aufträge und das Ding ist durch? Und ich würde sagen, und ich denke, du stimmst mir auch dazu, dass da schon mehr drin steckt.
Ich hatte ja ehrlich gesagt gedacht, weil die Optik ist wirklich,
oh,
wirklich
ja,
süß.
Die
Grafik
vergessen.
Ist süß. Das ist ganz, ganz niedlich designt. Und ich hatte eher erwartet, dass es halt auch so ein niedliches, fluffiges, seichtes Spiel wird. Aber das ist dann doch so hart wird, hätte ich nicht erwartet. Das steht so ein bisschen im Kontrast, aber ich finde die Optik immer noch süß.
Das ist so ein bisschen wie die Ratten von Vista. Das sieht ja auch, hat ja auch so ein süßes Thema, wir sind Ratten, gehen in die Häuser und so, keine Ahnung. Und ist dann schon auch ein hartes Managementspiel. Und hier ist es auch so, dass man auch die ganze Zeit irgendwie den Eindruck hat, irgendwie hätte ich gerne doch das davon noch eins mehr oder das mehr. Jetzt muss ich schon wieder meine Sachen zurückholen, obwohl ich doch eigentlich noch das machen wollte. Irgendwie, wieso bin ich denn jetzt wieder nicht vorangekommen? Also es ist viel Optimierungspotenzial. Es ist nicht so konfrontativ. Das dürfte für den einen oder anderen vielleicht auch eine wichtige Information sein. Der Stefan findet das immer wichtig.
Ich finde auch, es ist nicht so konfrontativ, aber du hast trotzdem schon einige Male mir so eine Karte weggeschnappt.
Ja.
Oder dich dann auf das Worker-Placement-Feld gesetzt, wo ich hin wollte. Man kann zwar auch zu zweit drauf, aber der zweite muss mehr zahlen.
Ja.
Und den hatte ich dann immer zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und dann habe ich mich schon sehr geärgert, also so ein bisschen so unabsichtlich. Konfrontativ ist es schon.
Jetzt fällt mir gerade auf, dass dieser Worker-Placement-Aspekt auch ähnlich ist wie bei Dune oder Arnak. Weil das, was bei Dune oder Arnak die Symbole sind, wo du dann den Worker hin platzieren kannst, sind ja die Hüte im Endeffekt. Also zum Beispiel, um die Bestellung nachher abzuwickeln und die Tische wieder, also quasi abzukassieren, brauche ich einen braunen Hut. Wenn ich aber Upgrade spielen will, brauche ich einen Kochhut. Oder wenn ich...
wenn du die Gäste bedienen willst, dann brauchst du so einen blauen Hut.
Ja, das ist total... Also das hat ja dann doch deutliche Parallelen auch dazu. Und das habe ich tatsächlich am Anfang unterschätzt. Ich hatte nie die Karten auf der Hand übrig für die Worker-Felder, wo ich hin wollte. Und dadurch wurde es wirklich knackig. Ich fand, dass die Erstpartie definitiv ein bisschen zu lang gedauert hat.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich würde tippen, dass wir in der nächsten Partie durch unsere Learnings auch nochmal 20-30% schneller werden, weil ich das Gefühl habe, wir haben die Hälfte des Spiels irgendwie sehr ineffizient gespielt. Erst gegen Ende, also gegen Ende habe ich ja dann 2-3 Achievements in 2 Runden gemacht, gefühlt so. Aber ich finde, wie das Spiel auch mit diesem Thema umgeht, dass wir am Anfang eben nur Sojamilch und Seidentofu servieren können, später aber dann zu eben festen Tofu und den, was war das andere?
So getrocknete Tofu-Stücke.
Ja, irgendwie gebacken, getrocknet, irgendwie sowas.
Genau.
Das fand ich total spannend, weil eben das nicht dieses klassische Ressourcentauschen ist, ich tausche das gegen das, um das dann abzuliefern, sondern es eher eins ist, ich brauche das, um das überhaupt erstmal freizuschalten, dass ich das herstellen kann. Und mir hat das echt gut gefallen, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ohne das Thema und ohne die Grafik das Spiel auch locker ein Notenpunkt schlechter wäre. Also es ist bei mir jetzt im Ersteindruck so zwischen einer 7,5 und 8 von 10, weil ich fand es wirklich ganz cool. Aber auch mit dem Potenzial, dass es auch gut und gerne auf 7 runtergehen könnte. Aber ich mag die Grafik, ich mag das Thema und ich finde, die Züge waren super kurz und knackig. Ne, man hat eben in seinem Zug nur die Möglichkeit, seinen Tofu Shifu, also seinen Meister quasi auf ein leeres Worker Placement Feld zu bewegen oder auch ein volles und zu bezahlen und dann eben die Aktion dort auszuführen, gegebenenfalls Karten noch dazu zu spielen. Und das war eigentlich super knackig. Also es ging zack, zack hin und her. Aber ich finde, wir haben sehr viele Züge gemacht einfach.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube auch, dass das daran lag, dass das unsere Erstpartie war und dass wir da einfach noch sehr schlecht waren.
Aber ich war sehr skeptisch, weil es war auch gar nicht so teuer damals im Kickstarter. Ich glaube, $40 ohne Versand. Das finde ich für das Material, auch Double Layer Boards und so, fantastisch. Und ich habe Bock auf weitere Partien und bin sehr gespannt. Werde ein Update geben, wenn es deutlich schlechter oder deutlich besser wird noch. Was würdest du sagen?
Ja, würde ich so unterschreiben. Ich bin gespannt. Ich fand, es war halt, also dass man einfach nur diesen Tofu-Meister da einfach immer nur so ein Feld hin und her gesetzt hat quasi.
Mhm.
Das hat mich nicht so abgeholt.
Das war halt
also
dadurch
sehr kurz.
Ich fand,
das war halt... Ne? Sehr simpel.
Ja.
Muss man halt gucken, ob das dann auf Dauer ein cooles Spiel ist oder ob es dann so ein bisschen so, weiß ich nicht, einfach nur so den Worker hin und her rücken ist und dann
Ja, wenn du es gemeistert hast, meinst du? Ja.
Ja.
Ich glaube, dass das schon ein Optimierspiel bleibt. Ich glaube nicht, dass du nachher das easy peasy runterspielen wirst, ohne über deine Züge gut nachzudenken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich würde sagen, nach der ersten Partie habe ich definitiv viele Sachen dazugelernt, die ich bei der nächsten Partie anders machen würde. Von dem gesamten Management-System, auch von den Handkarten und Sonstiges. Und das ist immer ein gutes Zeichen, eigentlich.
Ja, dann werden wir ja sehen, wie sich das entwickelt.
So sieht's mal aus. Wie es sich entwickelt, ist ein gutes Stichwort, denn wir entwickeln uns bei One Round tatsächlich zusammen weiter, könnte man sagen.
Das ist jetzt auch ein bisschen
an den Haaren herbeigezogen. Naja, schon. Naja, wir entwickeln eine Runde sozusagen. Es ist ein Assoziationsspiel. Ihr kennt sicherlich oder ihr solltet vielleicht Spiele wie So Clever oder Cross Clues kennen. Beides fantastische Assoziationsspiele. Zuletzt hatten wir Link City als Assoziationsspiel. Und One Round reiht sich da eigentlich ganz gut ein. Denn es geht darum, dass wir mit drei Begriffen starten. Das ist zum Beispiel Stadt, Beruf, Gewässer. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Du kannst ja ausdenken, was du möchtest. Und da sind die Begriffe sind auf Zahlen drauf. Es geht von 0 bis 100 und wir starten mit 0, 33 und 66. Also wirklich einfach ein Drittel. Ja. Und wer dran ist, zieht eine Karte. Und diese Karte zeigt quasi an, welche zwei Begriffe verbunden werden müssen. Haben wir also eine 70 gezogen, müssen wir die Begriffe von 66 und 100 dann in diesem Fall zusammen führen zu einem neuen Hinweis. Und dafür haben wir aber nur eine Sanduhr Zeit, die geht auch nicht lange.
Was würdest du schätzen, so 15, 20 Sekunden?
20, 30 Sekunden hätte ich jetzt gesagt.
Ich glaube maximal 20. Mhm. Also es ist wirklich knackig manchmal.
Aber auch gut knackig. Ja. Also ich finde, also es steht in der Anleitung auch drin, das ist essentiell und das stimmt, ne, würde ich auch sagen. Das muss auch ein bisschen auf Schnelligkeit gespielt werden. Aber das Interessante ist, dass die Begriffe, die wir ja auswählen, nachher dann auch in den Kreis gelegt werden und dann somit neue Möglichkeiten geben, dass Wörter kombiniert werden müssen. Und ich habe das jetzt zweimal auf der Arbeit gespielt. Wir haben es jetzt auch zweimal gespielt. Also einmal auf der Arbeit. Einmal zu dritt, wir zu zweimal. Und ich muss sagen, es steht drauf 2 bis 12. Ich kann mir vorstellen, dass es mit 12 jetzt nicht so spaßig ist, ehrlich gesagt.
Ja, ja.
Aber ich würde sagen, das funktioniert sonst mit den Anzahlen an Spielern total gut. Ja, also das ist überhaupt gar kein Problem, das auch zu zweit zu haben. Das finde ich funktioniert auch hervorragend. Ja, willst du da noch irgendwie was ergänzen zu der Erklärung?
Nee, wir haben drei Leben, glaube ich.
Genau.
Ne? Also wir dürfen drei Fehler machen.
Danach gibt es noch eine finale Runde.
So weit sind wir gar nicht gekommen.
Ja, natürlich nicht, wir Angeber.
Nee, genau. Und ich finde es super. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch gerade dadurch, dass quasi diese Bereiche so verändert werden und immer kleiner werden. Ne? Also dass wenn wir quasi eine Karte reingelegt haben bei der 70, wenn ich dann einen Wert zwischen 66 und 70 habe, dann muss ich halt das verbinden und dann da nochmal was finden und im Zweifelsfall nochmal was finden.
Und das ist super schwer.
Das ist super cool.
Je spezieller wir geworden sind. Also ich habe das bei der Arbeit gemerkt. Wir hatten dann plötzlich Kolumbus und Sonstiges und dann versucht man neue Wörter mit Kolumbus zu finden. Heute hatten wir zum Beispiel relativ schnell Berühmtheiten und Obst zu verbinden und da hattest du Pflaume genannt. Ne? Mhm. Und dann hatten wir tatsächlich direkt danach auch Kai für Kai Pflaume. Und ich lese euch jetzt einfach mal unseren Kreis vor, damit ihr so eine Ahnung bekommt, wie wir die Begriffe miteinander verbunden haben. Ja?
Ja, ja.
Wir haben Berühmtheiten, Jauch, Günther, Kai, Pflaume, Obst, Erntemaschine, Traktor, Reifen, Fahrzeug, Fokus, Mustang, Ford.
Ja.
Bekanntheiten.
Klingt gut, ne?
Es ist total interessant. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das jeder jetzt braucht, der irgendwie mal ab und zu ein Assoziationsspiel spielt. Was ich an dem Spiel aber interessant finde, ist wirklich dieses, eigentlich willst du keinen zu speziellen Begriff nennen. Wie jetzt bei Cross Clues könntest du ja sagen, okay, ich suche jetzt etwas, was wirklich nur dahin kommen kann, wie jetzt ein Kolumbus.
Ja, ja.
Weil der Kolumbus ist ja nachher nicht mehr relevant. In dem Spiel ist es aber so, dass du mit Kolumbus dir ja die Optionen für die späteren Züge definitiv schwerer machst, als hättest du irgendwie was anderes in dem Fall genommen. Also du legst auch so ein bisschen die Schwierigkeit dir selber fest, je nachdem, welche Begriffe du nimmst.
Ja, und du hast wirklich wenig Zeit bei Cross Clues. Ist es ja wohl eigentlich auch mit Sanduhr.
Ja, eigentlich, wir spielen immer ohne.
Aber ich glaube, die ist auch länger.
Ja, definitiv länger.
Die ist deutlich länger. Also hier bei One Round.
Ja, wir spielen kooperativ natürlich oder in Teams gegeneinander.
Ich finde das eigentlich ganz cool, dass man da wirklich nur so kurz Zeit hat und du musst eigentlich fast das nehmen, was dir als erstes einfällt, weil du hast nicht viel Zeit, dir was Besseres zu überlegen. Und es funktioniert normalerweise auch ganz gut. Würde ich sagen,
es funktioniert sogar sehr, also bei uns sowieso, wir sind aber auch eingespielte Assoziationsspieler, muss man auch sagen.
Ja, was hatten wir gestern? Wir hatten gestern noch Personen, die wir kennen und eine Stadt und dann wird es halt auch...
Dann wird es richtig knackig.
Sehr knackig, aber lustig, finde ich.
Ja.
Und auch mit Essen, das war dann auch ganz witzig.
Ja, genau. Dann hatten wir Essen als Begriff, aber haben es dann quasi zweckentfremdet als Teekässchen. Das eine Mal war es dann quasi die Stadtessen für die Spielemesse und das andere Mal war es das Essen für Kuchen oder sonstiges. Ich muss sagen, es gibt einen kleinen Kritikpunkt, den ich am Spiel habe.
Oh, welchen denn?
Und das ist, dass es ein bisschen aufwendiger ist, wenn man nicht dran ist, sich die Sachen zu überlegen. Denn es ist essentiell wichtig, nicht denjenigen anzuschauen, der gerade nach einem Hinweis sucht.
Aber warum ist das aufwendig?
Ich finde, das ist so ein bisschen unintuitiv, weil es verleitet nachher dann doch ein bisschen zum Schummeln. Nicht mich, weil ich habe da den Anspruch, dass ich das gut machen will, aber ich glaube, je nach Runde kann das auch mal aus Versehen passieren, dass du dann genau guckst, okay, in die Region scheint wohl die Karte hingelegt zu werden. Also es steht auch in den Regeln explizit drin, bitte schaut denen nicht in die Augen. Es gibt so ein paar Hinweise, die beim Beachten sorgen, um ein besseres Spielgefühl zu bekommen. Das kannst du nicht besser lösen, aber das muss man wissen. Das wird kein Spiel sein, was in der Runde von den Leuten, die in kooperativen Spielen gerne mal schummeln oder sich mal einen Hinweis zu viel geben, gut ankommt, würde ich sagen. Dafür ist das Spiel dann doch zu simpel.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, das ist jetzt kein Akt, da einfach mal kurz die Augen zuzumachen.
Ja, sag das mal den Leuten, die schummeln. Erinnere dich an unsere Just One-Runde damals im Urlaub.
Aber auch die war lustig.
Die war lustig.
Ich bin ja jetzt auch nicht so ein Schummler.
Nein.
Aber die Runde war schon sehr lustig. Das war...
Ja, trotzdem.
Ja, ich finde das nicht so wild.
Ja,
ich glaube, es macht trotzdem Spaß.
Das macht auch trotzdem Spaß. Man muss aber wissen, manche Leute haben dann ja vielleicht auch keinen Spaß.
Ja, aber wer schummelt, ist selber schuld. Also da braucht man sich dann auch nicht beschweren, wenn es keinen Spaß macht, wenn man geschummelt
hat. Ja, aber wenn die anderen schummeln, bist du es nicht selber schuld. Das ist das Problem.
Ja, dann spiele ich nicht mit denen.
Boah, ist aber auch hart. Aber ich sag mal so, bei Cross Clues ist das eben kein Problem. Ne? Bei Cross Clues überlegt man ja auch, wenn man nicht am Zug ist. Das ist so ein bisschen auch der Vorteil. Genauso wie bei so Clever überlegen ja auch irgendwie alle gleichzeitig für ihr Ding.
Ja, bei Cross Clues kannst du sonst theoretisch auch gucken, wenn jemand seine Karte zieht und dann da hinguckt.
Ja, aber das ist ja unwahr. Nee, aber ich finde, bei Cross Clues bist du mehr invested, wenn die anderen dran sind.
Ja, aber ich finde, sind hier die anderen nur
sind die Runden zu
20
kurz.
Sekunden lang
genau.
dran.
Genau.
Also,
ja, ja. Ich finde das auch ein super Spiel. Das macht jetzt nichts großartig, innovativ, groß, krass neu im Assoziationsbereich. Aber ich finde es gut. Und ich werde es auch erstmal behalten. Und ja, ich finde es schön. Ich mag Assoziationsspiele einfach aber auch sehr gerne. Sehr gut. Machen wir weiter mit einem Titel, der uns beide ratlos zurücklässt. Und das dieses Mal positiv. Denn wir beide können überhaupt nicht gut begründen, warum wir das Spiel so gut finden. Jetzt sehe ich die Verzweiflung in deinen Augen.
Ich weiß noch, wir haben vorhin drüber gesprochen.
Ja, es geht um Pauper's Ladder.
Ach so, ja. Stimmt. Wir haben es auch vorhin erst gespielt nochmal.
Ihr hört ja den Podcast auch, um die absolut seltsamen Titel hier zu hören. Jetzt hatten wir eben schon Tofu Shifu, da hat mit Sicherheit noch keiner im deutschsprachigen Bereich was drüber erzählt. Bei Pauper's Ladder würde ich sagen, das ist auch so ein Hidden Gem, der so unter der Hand mal gut gehandelt wird Und der hat jetzt irgendwie wieder einen Reprint gehabt, weswegen man es mittlerweile sehr gut bekommen kann. Es ist auch, wenn man.
Ach so, ich dachte, das wäre ganz neu.
Nee, das ist schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, die eine Erweiterung ist jetzt neu und deshalb wurde es irgendwie nochmal neu aufgelegt. Das ist auf jeden Fall ein ganz kleiner Verlag. Ich meine, aus UK muss man es bestellen. Ich bin mir jetzt aber leider auch ein bisschen unsicher. Aber es ist ein, wie könnte man das formulieren?
Ja, wie beschreibt man dieses Spiel?
Es ist ein Open-World-Spiel eigentlich.
Es ist einfach ein, ja, wie soll man das sagen?
Ich finde es ein Open-World-Spiel.
Du bist ein Pauper.
Was auch immer ein Pauper ist. 2019 ist es rausgekommen tatsächlich. Und das Ganze ist von Paul Stapleton. Und der hat auch nichts anderes gemacht, groß.
Ja, und du bist dieser Pauper. Und das ist ein Armer. Oder ein Unterstützungsempfänger.
Ja, genau. Und wir sind doch auf dem Weg, die Krone für uns zu beanspruchen, oder so.
Genau, wir müssen so ein paar Virtues erlernen, so ein paar Tugenden.
Genau, wir sind auf dem Weg und wollen Tugenden erlernen. Ich finde, am ehesten zu vergleichen ist es schon mit so Spielen wie Xia oder wie jetzt hier Western Legends oder so. Du hast einfach ein Ziel, worauf du hinarbeitest, aber wie du dahin kommst, in welcher Reihenfolge und wie auch immer, ist eigentlich nicht so wichtig. Denn
ja,
wir müssen.
Dein Ziel ist es, 3 Tugenden zu erlernen.
Genau, von 4.
Von 5, glaube ich.
Echt? Es gibt sogar 5?
Ja.
Dann habe ich immer eine vergessen.
Ja, es gibt 5.
Oh.
5.
Was ist denn die 5?
Also die Tugenden, du kriegst einmal eine Tugend, wenn du 40 Münzen abgibst.
Spendest
quasi. Einmal, wenn du 5 Rezepte erlernst. Einmal, wenn du 3 Quests erfüllst und abwirfst. Einmal, wenn du Gegner im Wert von 40 Punkten abwirfst. Und einmal, wenn du einen Drachen besiegst.
Einen Drachen besiegen, stimmt. Ja, das habe ich ganz vergessen.
Und dafür gibt es Tugenden. Und das ist quasi das große Ziel, diese 3 Tugenden zu erlernen. Aber während des Spiels, man reist einfach über die Karte, deckt Karten auf in den Begegnungen.
Und
trifft auf Gegner oder Ereignisse, Effekte oder sammelt Zutaten für seine Rezepte. Und guckt einfach, was passiert.
Genau,
also,
die Rezepte.
Es ist so, man lebt in den Tag hinein in diesem Spiel.
Ja, voll. Ja. Und genauso fühlt sich dieses Spiel auch an. Es ist so ein super gemütliches Kaffeespiel. So. Also einfach sich nachmittags oder morgens einen Kaffee ziehen, gemütlich sich an den Tisch setzen, einfach mal eine Stunde einfach mal irgendwie so ein bisschen auch die Seele baumeln lassen. Das ist jetzt nicht hoch anspruchsvoll. Man erlebt so ein paar kleinere Geschichten. Das Ganze sieht auch extrem speziell aus. Viele sagen sehr hässlich.
Ich bin eher auf der hässlichen Seite.
Ich find's irgendwie
cool.
Du bist
eher auf der coolen Seite. Ich finde schon, es hat schon was Hässliches dabei. Also nicht komplett super hässlich, aber schon so ein bisschen.
Es hat auf jeden Fall eine sehr spezielle Optik und ich sag mal, ich habe auch noch nie so einen großen Miepel gesehen wie in diesem Spiel. Der ist wirklich, glaube ich, 10 Zentimeter hoch oder so.
Nein, sag mal, weißt du, wie viel 10 Zentimeter sind? Nein, das sind nicht 10 Zentimeter. Das sind 10 Zentimeter.
Nee, den Geodreieck sind 14.
Ja, deine Finger sind ja auch größer.
Ja, okay, true. Okay, kein Längenvergleich hier.
Also der Miepel ist vielleicht 5 Zentimeter maximal so.
Nee, also das unterschätzt du jetzt aber auch.
So.
Ja. Weiß ich nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ist auch egal. Jedenfalls ein riesiger Miepel. Und das Schöne ist, weswegen mich dieses Spiel auch sofort angesprochen hat,
weil man
ist,
noch einen Vogelmiepel hat.
So sieht's aus.
Ja,
wir haben,
das wusste ich.
Ihr wisst ja, ich bin großer Vogelfan und fütter hier ja. Vogelfan Simon aus Pokémon, ja.
Nein, ich musste lachen, weil ich an den Ornithologen von Spiekeroog denken muss.
Oh ja.
An den Vogelkundler.
Tatsächlich ist es so, dass ich auch zu Hause gerne Wildvögel hier fütter. Ich mag Tauben richtig gerne. Tatsächlich auch, wenn viele die nicht schön finden und sonst. Ich finde, das sind meine Lieblingstiere, muss ich ehrlich sagen. Auch völlig verkannte Tiere. Eine domestizierte Art, die mittlerweile verstoßen ist. Wie traurig kann das denn sein? Egal, wir schweifen ab. Jedenfalls bekommen wir zusätzlich zu unserem Pauper, der irgendwie auch eine coole Fähigkeit hat. Man kann entweder irgendwie so jemand sein, der in den Höhlen unterwegs ist. Oder ich habe irgendwie so ein bisschen, Habe ich Grabraub betrieben? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, du hast Grabraub betrieben.
Okay, ich war so ein Leichenflatterin.
Das ist so eine coole Fähigkeit, ne?
Naja, das ist auch, das Thema ist auch speziell.
Ja.
Jedenfalls haben wir einen coolen Vogel, den können wir auch trainieren, um dann noch eine zusätzliche coole Fähigkeit zu haben. Ja, und dann geht's los. Kämpfe werden getriggert, wenn wir wenn wir eine Begegnung ziehen, die eben einen Kampf erfordert.
Und wie der Kampf ausgeht, ist halt komplett glücksabhängig.
Ja.
Wir haben nämlich ein Deck mit Karten und da decken wir einfach eine Karte auf. Da sind Werte von 1 bis 6 drauf. Da rechnen wir eventuell noch eine Waffe dazu, wenn wir eine haben. Können, wenn wir Geld ausgeben, noch einen Würfel würfeln und da 0 bis 2 quasi drauf addieren. Und eventuell schaffen wir es dann oder wir schaffen es nicht, den Gegner zu besiegen.
Was aber auch nicht schlimm ist, denn die Züge sind super schnell. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, dann eben im nächsten Zug probieren. Also es geht wirklich zack, zack. Wir können immer mit unserem Pauper und mit unserem Vogel Einzug machen. Allerdings können wir mit dem Vogel nicht unser Equipment benutzen.
Genau.
Wie in jedem dieser... Toll, danke.
Oh, sorry, ich habe beim Sprechen gegähnt. Das tut mir leid.
Amateur. jetzt ist auch die Sonne weg.
Ja, siehst du, und schon bin ich müde.
Ja. Tatsächlich ist es auch so, dass wir mit unserem Vogel kein Equipment kriegen können. Equipment ist natürlich etwas, was wir in diesem Spiel bekommen können, genauso wie andere Sachen. Die Rezepte, die wir über Loot quasi freischalten, den wir in der Welt finden, sind dauerhafte Fähigkeiten. Also hast ein bisschen Tableau-Building dabei, du levelst dich so ganz leicht ein bisschen auf. Und
ja, nicht extrem, aber so ein bisschen. Es wird leichter ein bisschen.
Das Spiel lebt auch von den Begegnungen, dass man dann im Wald vielleicht den Zirkus findet oder man findet, mittlerweile haben wir jetzt auch eine Erweiterung reingetan, gibt es auch für die Stadt ein Deck und dann plötzlich wird die Stadt von irgendeinem Wolf heimgesucht. Oder das Spiel erzählt die Geschichten sehr dezent, aber ich finde, man fühlt sich in dieser Welt dann doch irgendwie schon drin, so ein bisschen. Auch wenn es schon irgendwie auch jetzt nicht so ist wie Xia oder sonstiges. Ich glaube, weswegen ich das Spiel gut finde, ist, dass es zu zweit einfach hervorragend funktioniert, weil es halt überhaupt nicht großartig konfrontativ ist. Ich würde nicht sagen, dass es egal ist, was die anderen machen, weil heute hast du mir sehr viele schöne Zutaten für meine Rezepte geschenkt.
Und du hast mir meine weggenommen.
Ja, genau.
Die ich mir extra bereitgelegt hatte.
Man darf ruhig auch ein bisschen ärgern, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns aktiv gegenseitig angreifen können wie bei Xia oder Western
Legends. Das geht aber mit der einen Erweiterung.
Ja, muss man aber dann auch nicht machen. Also ich muss sagen, je öfter, also du hast auch heute gesagt, je häufiger du das spielst, desto besser findest du es.
Ja, obwohl ich nicht verstehe, warum ich es mag, weil es sollte eigentlich total langweilig sein.
Es klingt nicht so spannend.
Aber es ist halt, ich weiß nicht, man, das ist so wirklich als weiß
noch
ich
mal
nicht,
eine Stunde
als
irgendwie
so,
leicht.
So früher in der Schule, in den Sommerferien, stehst einfach morgens auf und guckst, was passiert den Tag über. Und so ist dieses Spiel eigentlich. Du gehst irgendwo hin und guckst, was passiert.
Ja, ich
du
finde.
Du hast vielleicht so einen leichten Plan, aber es ist einfach so leicht. Man schwebt so durch diese Welt so ein bisschen.
Es ist ein flockiges Spiel. Ich mag es auch irgendwie gerne. Ich finde, das ist auch so das perfekte Spiel, um irgendwie so einen Spieleabend ausklingen zu lassen. Wobei dafür wäre es wahrscheinlich zu viert zu lang. Also ich würde auch sagen, das funktioniert zu zweit einfach hervorragend. Hat auch einen Solo-Modus, den kenne ich aber nicht. Aber man kann es auch wohl kooperativ spielen, das haben wir auch noch nicht probiert.
Ja, kann man.
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze noch zu erweitern. Ich muss sagen, dass das für mich sich so ein bisschen angefühlt hat, auch wie Ultra Crest, was wir im letzten Urlaub besprochen hatten. Nur einfach in streamlined und kurz. Ne? Wir sind ja bei Ultra Crest, haben wir ja 6-7 Stunden gespielt oder so. Und wir sind ja nicht wirklich weit gekommen, sag ich mal.
Ja, und dann ist Rupiko gestorben.
Dann ist Rupiko bei
das
dir gestorben.
Das ist immer noch belastend.
Ja, aber seitdem haben wir es auch nicht mehr gespielt. Und bei Pauper's Ladder ist es eben so, du spielst es und dann ist es vorbei nach einer Stunde bei uns zu zweit. Ich würde sagen, man spielt so zwischen 60 und 120 Minuten. Aber es ist so ein locker leichtes Spiel. Ich weiß nicht. Ich mag's einfach gerne. Ja. Ohne große Begründung. Muss auch mal sein, ne? Also sonst kann ich manchmal auch nicht erklären, warum ich etwas nicht mag. Jetzt kann ich das im Gegenteil. So, jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Und da haben wir ein Spiel, was wir auch als Rezensionsexemplar erhalten haben. Und das ist ein Spiel, was ich sehr lange vor mich hinschiebe, das zu besprechen.
Ach so, das ist das, was wir heute wieder gespielt haben.
Genau, ich habe gesagt, komm Simone, wir müssen das heute Abend besprechen, weil ich finde es eigentlich super, nur irgendwie kommen wir dann trotzdem irgendwie nicht dazu, es zu spielen. Auch weil ich weiß, dass du ja nicht der Area Control-Fan bist.
Genau, es ist nämlich wieder Area Control.
Aber es ist ein kleines Zwei-Personen-Spiel, was in einer Viertelstunde, 20 Minuten gespielt werden kann. Es geht um Lost Lights. Oder Lost Light, glaube ich, heißt es.
Ich glaube, ja.
Und das ist ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist sehr interessant. Denn wir haben erstmal eine Drafting-Phase. Und zwar ziehen wir einfach jeder zwei Karten, wählen eine davon aus, die andere kriegt der andere. Und das machen wir so lange, bis jeder zehn Karten hat,
genau.
Und das ist schon mal super interessant, denn die Karten haben Aktionspunkte drauf, also wir müssen danach Karten spielen für Aktionspunkte, um zum Beispiel neue Einheiten zu platzieren. Das Ganze ist in so einem süßen Wald-Setting. Wir spielen alle Tierchen, jetzt nicht so wargamig typisch dargestellt, sondern dann geht dann eher in die Richtung Root wahrscheinlich, so von der Niedlichkeit her. Ja, und wir können neue Einheiten platzieren, wir können die Einheiten bewegen. Das sind die Sachen, die wir mit den Aktionspunkten machen können. Wenn wir dabei in ein Gebiet von jemand anderem eindringen, dann gibt's einen Kampf.
Genau, und dann müssen beide Beteiligten nochmal eine Karte verdeckt ausspielen, umdrehen. Die hat dann einen Angriffswert. Und jede Karte hat im unteren Drittel einen Effekt, der zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktiviert wird. Wenn die Karte aufgedeckt wird, dann gibt es nochmal ein Zeitfenster, dann, wenn gewürfelt wird, nämlich wird der Kampf über Würfel entschieden.
Nicht nur.
Plus den Stärkewert, plus die Anzahl an Figuren, die man im Gebiet hat. Und einen Würfel, den man sich auswählt quasi.
Genau, das Ding ist, je mehr Einheiten du hast, desto mehr Würfel darfst du würfeln. Ja. Du darfst dann dir den Würfel aussuchen, den du nimmst. Das heißt, würfelst du mit einer Einheit, kannst du theoretisch auch einen höheren Wert würfeln, wie jemand, der vier Einheiten hat. Ne? Weil der würfelt ja vier Würfel, kann aber auch vier Einsen würfeln.
Mhm.
Aber was ich ganz toll finde, ist, das gibt nur so einen kleinen Random-Aspekt rein, weil die Karte gibt dir ja nochmal einen Stärkewert zusätzlich obendrauf und wie viele insgesamt drin sind.
Genau, und anschließend gibt's nochmal Kampfeffekte oder Effekte nach dem Ende des Kampfes.
Ja.
Der Verlierer des Kampfes muss seine Figuren aus dem Gebiet komplett entfernen und in den Vorrat zurücknehmen. Und da gibt's alles Mögliche.
Da gibt es so viele Effekte, das ist so schön.
Was hatten wir denn heute? Ich glaube, es gibt Sachen wie der Gegner darf den Würfelwert nicht verwenden oder darf seinen Angriffswert nicht verwenden.
Oder beide nehmen nur den Würfelwert oder wenn ich den Kampf gewinne, kann ich irgendwo anders nochmal eine Einheit reinplatzieren.
Oder man darf einen Würfel mehr würfeln oder neu würfeln, alles Mögliche.
Ja, es ist wirklich sehr schön, wie unterschiedlich die Karten sind. Und das Ding ist, man hat ja nur 10 Karten und ich muss ja auch schon eigentlich beim Drafting beachten, was nehme ich eigentlich für einen Kampf, was nehme ich für die Aktionspunkte. Die Sachen, die natürlich stark sind in dem anderen, sind eher schwach in dem anderen. Dadurch, dass wir draften, wissen wir auch, was könnte der andere theoretisch reinspielen. Zumindest wissen wir die Hälfte der Karten, die der andere hat. Und ich muss sagen, das ist ein Spiel, jedes Mal, wenn ich das spiele, denke ich, ich müsste das viel besser spielen. Weil ich müsste eigentlich viel mehr Informationen in meine Strategie mit einbeziehen, aber ich tue es nicht.
Mache ich auch nicht.
Ja, das ist der Vorteil.
Ich merke mir sowas nicht.
Deshalb ist es bei uns auch relativ ausgeglichen. Aber dadurch wird das Spiel absolut interaktiv. Also ich würde sagen, also mehr Interaktion geht auch eigentlich nicht. Ich finde, das Drafting macht das Spiel noch so viel besser. Ich finde, das Kampfsystem ist dann gut, aber die Karten und ihre Effekte machen das dann richtig knackig, weil wir ja im Endeffekt auch nicht, wie viele Züge haben wir? Vielleicht 5, 6? Wir müssen auch nicht direkt kämpfen. Aber so im Zweifelsfall hätte ich jetzt gesagt, so 4 Kämpfe gibt es ungefähr. 2 bis 5 Kämpfe hätte ich jetzt gesagt,
genau,
so aus dem Erfahrungsbericht
genau.
Von unseren Partien.
Und du verbrauchst ja 1 bis 2 Karten pro Zug.
Genau, und ja, dadurch ist das Spiel so schnell vorbei. Mhm. Nachher wird dann auch noch einfach pro Gebiet gewertet. Und wenn wir zusammenhängende Gebiete haben oder gewisse Territorien, könnte man sagen, bekommen wir dafür mehr Punkte. Ich finde das super spannend. Also ich mag das total gerne, weil es halt super knackig ist. Und Ja, ich weiß nicht. Also ich finde das ein cooles Spiel. Es wäre jetzt bei mir bei einer 8 von 10, 7,5 bis 8 von 10. Ich finde, das ist in dem Bereich wirklich sehr cool, weil du schon das Gefühl hast, dass du sehr viel entscheiden kannst und dass du sehr viel Einfluss auf das Spiel nehmen kannst und es dann einfach zu schnell vorbei ist.
Ja, also ich bin halt wieder nicht so der Area Control Fan, aber ich finde, es ist sehr runtergebrochen auf das Wichtige. Also es ist nicht so komplex. Du kannst, wenn du dran bist, nur Figuren einsetzen und Figuren bewegen. Fertig.
Ja, es ist super einfach.
Und wenn
eigentlich.
Du halt im selben Gebiet wie ein Gegner bist, wird ein Kampf getriggert. Der ist auch super simpel. Mhm. Ne? Und auch die Wertung am Ende ist super simpel. Also man hat da wirklich nicht irgendwie was ganz Komplexes aufgemacht und dann nur um der Komplexitätswillen noch 1000 Regeln eingebaut. Wir haben das jetzt heute auch nochmal gelernt.
Ja.
Und das ging super, super schnell. Ne?
Man also kommt super schnell rein.
Super
also,
schnell wieder rein.
Ich würde sagen, das ist ein super Zwei-Personen-Absacker. Oder wenn irgendwie zu früh Leute vom Brettspieltreff wieder gehen. Das Spiel ist wirklich in, weiß ich nicht, 2-3 Minuten erlernt. Es steht aktuell komischerweise bei BGG nur bei einer 6,8. Das finde ich nicht ganz so repräsentativ.
Also wenn man Area Control mag, dann würde ich das schon empfehlen können. Wenn das für einen interessant klingt.
Es ist wohl eine Reimplementierung von Cube War. Kenne ich gar nicht.
Cube War?
Ja. Tatsächlich, das sieht sehr ähnlich aus. Sieht auch niedlich aus. Das ist wahrscheinlich aber bei uns nie... Nee, ist self-published. 2017 rausgekommen. Und jetzt... 2024, letztes Jahr bei Board Game Circus mit einer schönen Optik. Muss man auch sagen, die Tierchen sehen auch alle wirklich süß aus. Wir haben tolle bedruckte Meeple. Das Ding kommt in einer kleinen Box. Also das kann man wirklich einfach auch mal, kann man einfach positiv nennen. Und warum haben wir jetzt so noch nie darüber gesprochen? Weil ich irgendwie der Meinung war, vielleicht kriege ich das Spiel noch ein bisschen mehr geknackt. Achte ich doch mehr auf Sachen im Spiel, aber nein. Das bleibt so ein Spiel, wo ich weiß, ich könnte so viel besser sein, wenn ich besser wäre. So.
Ja, wenn du dir merken würdest, was du mir rübergibst.
Ja. So, aber ich finde, das ist in Ordnung.
Nicht. Ich bin da auch nicht so drin bei Spielen. Aber also ich merke mir das ja nie.
Ja.
Ich merke mir auch bei Stichspielen meistens immer sehr wenig. Und das wird mir dann aber auch zum Verhängnis.
So sieht's aus. Ja, meine Güte, weiter geht es mit einem Spiel, was als Spiel des Jahreskandidat definitiv von einigen gehandelt wird. Es geht um Castle Combo. Oh, jetzt habe ich hier voll drauf gehauen, tut mir leid. vielleicht vorneweg, wäre das für dich ein Spiel des Jahreskandidat?
Boah, frag mich mal was Leichteres.
Also
ich weiß nicht, was kommt ja drauf an, gegen was das ins Rennen gehen würde.
Das ist richtig, ja. Also ich muss sagen,
wenn das jetzt gegen, keine Ahnung, irgendwas, was ich nicht mag, ins Rennen gehen würde, dann ja. Wenn, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen.
Also ich finde, das ist auf jeden Fall nicht super abwegig, das ins Rennen zu schicken. Ich finde es auch besser als Faraway tatsächlich, auch
ja,
wenn ich Faraway gut finde.
Nee, ich finde es auch besser.
Es ist ja von dem gleichen Verlag rausgebracht und bei Faraway ist es aber schon so, dass du relativ unflexibel wirst nach den ersten zwei Karten und der Kniff ist trotzdem sehr cool. Ich mag Faraway super gerne. Ne? Nach wie vor ist ein super Absacker. Ich habe aber das Gefühl, dass Castle Combo ein bisschen abwechslungsreicher ist.
Würdest
innerhalb
du es denn
der Routine.
Als Spiel des Jahres sehen?
Also ich sag mal so, als Spiel des Jahres würde ich es jetzt persönlich nicht sehen, aber das heißt nicht, dass ich jetzt total schade finden würde, wenn es gewinnen würde. Es hat eine kleine Schachtel und es ist sehr knackig.
Mhm.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es dann für Spiel des Jahres oder für Kennerspiel machen wir alles in einer separaten Folge.
Sehr gut.
Ich würde auf jeden Fall ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ein Ding ist, was man nicht unterschätzen sollte, auch von der Strategie nachher drin. Wir haben einfach nur die Möglichkeit in unserem Zug, Karten in unser Grid auszuspielen, indem wir sie kaufen. Entweder aus der Bauernregion oder aus der Adelsregion, glaube ich, ist es, ne? Oder
genau.
Burg und Bauer. Und wir möchten nachher einen 3x3-Raster machen, möglichst mit einer guten Combo. Ne? Das heißt, wenn wir die eine Karte platzieren, kriegen wir dafür vielleicht nachher Punkte. Oder hier kriegen wir jetzt sofort Münzen. Wir müssen auch die Karten bezahlen. Dann gibt es noch Schlüssel, mit denen wir die Reihen austauschen können. Ähnlich wie bei Cascadia, dann diese Tannenzapfen. Oder wir können auch mit den Schlüsseln in die andere Reihe wechseln. Und ich muss sagen, also mehr würde ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, weil ich glaube, das Spiel ist relativ, wird relativ viel besprochen werden oder ist schon sehr viel besprochen worden und der Stefan mag es ja auch. Aber ich muss sagen, dass mich das jetzt doch abgeholt hat. Also ja, wir haben es jetzt echt häufig gespielt. Wir sind jetzt schon bei 7 Partien oder so und ich habe auch das Gefühl, dass das so ein Ding werden könnte wie Sea Salt and Paper zuletzt oder so. Ne? Also dieses, ach, das spielt man jetzt einfach nochmal. So, ne, dauert nicht lang. Ich glaube, wir spielen so 10 Minuten zu zweit. Und das ist so ein schönes Absacker-Ding. Und im Jahr braucht man immer diese Absacker-Dinger, die auch sich länger halten, die nicht nur eben über 6-7 Partien gehen. Ich glaube, bei Faraway sind wir auch noch unter 10 Partien, obwohl wir das ja auch eigentlich gerne mögen. Aber ich habe das Gefühl, dass Castle-Combo da definitiv in eine Kerbe reinschlägt, wo wir definitiv auch am Ende des Jahres drüber sprechen werden, dass das einer der besten Absacker des Jahres sein wird.
Ja, ich finde es auch super. Also mir gefällt es auch sehr gut. Also man hat sehr, es ist sehr, sehr simpel. Man hat ja nur die Möglichkeit, entweder aus der Reihe was zu kaufen oder die Reihe austauschen oder Reihe zu wechseln und was zu kaufen. Ja. Und dann...
Es ist auch noch wichtig, wo legst du was hin? Ne?
Genau, und dann ist es natürlich dieses klassische Gucken, was nehme ich jetzt am besten und wo platziere ich
worauf
es am besten,
spekuliere ich?
Sodass ich die meisten Punkte bekomme. Ne? Jede Karte hat so ein paar, hat ein bis mehrere Symbole, zu denen diese Karte gehört. Darauf kann man sich beziehen. Manche Karten beziehen sich auf die Kosten von anderen Karten. Manche beziehen sich wirklich darauf, wo diese Karte exakt liegt. Manche Karten geben einem Punkte für übriges Geld am Spielende.
Ja.
Und ich finde, das ist jedes Mal interessant und spannend. Und manchmal vergisst man dann selber, dass man sich eine Karte irgendwo hingelegt hat, dass man keine grünen Symbole haben darf und hat sich dann prompt ein grünes Symbol gekauft. Ist auch schon passiert
echt
bei mir.
Menü.
Ja, doch, beim vorletzten Mal, glaube ich.
Okay.
mir macht's Spaß. Es ist simpel.
Es sieht auch sehr süß aus.
Süß,
ne?
Genau,
hat eine sehr schöne Optik.
Ich finde die Optik sehr süß und lustig.
Ja.
Und ich glaube, war das da? Der wundersam geheilte Patient oder so, der seine Krücken wegwirft?
Ja.
Den fand ich sehr lustig. Ist ein super Spiel. Also
ich mag's
super,
auch.
Super Absacker.
Ja, werden wir bestimmt Ende des Jahres auch nochmal drüber sprechen. Dann haben wir noch 2 Spiele übrig. Und ich muss sagen, wir haben jetzt eins dabei, das ist eine Mini-Version von einem großen Spiel. Gleichgewicht des Schreckens, Rotes Meer oder der Konflikt am Roten Meer, glaube ich, heißt da irgendwie abgekürzt, hat einen riesig langen Namen. Man könnte einfach auch sagen, Gleichgewicht des Schreckens Light. Und das ist ein Spiel, was es mittlerweile auf Deutsch gibt, dank dem UGG-Verlag. Richtig, richtig gut. Worum geht es da? Oder Gleichgewicht des Schreckens kennt ihr ja schon, da habe ich ja schon mal dran, oder haben wir schon von berichtet. Es geht eben um den Kalten Krieg und jetzt geht es eben an das Horn von Afrika. Heißt das so? Irgendwie sowas?
Ich glaube schon, ja.
Und es geht da um die konkreten Konflikte dort, eben um... was ist das für eine Region gewesen? Ne? Afrika und
Nahosten ist quasi auf der Karte drauf.
Ist auf der Karte drauf und statt den geplanten 10 Runden, die wir in dem großen Gleichgewicht des Schreckens spielen, spielen wir maximal über 2 Runden. Das heißt, es ist wirklich von der Zeit sehr überschaubar.
Ja, ja.
Und
sehr konzentriert.
Sehr konzentriert. Und wenn man sich nicht richtig konzentriert, so wie ich in der vorletzten Partie.
Dann endet das Spiel auch mal innerhalb von 4 Minuten.
Ja.
Mit einem Sieg für Simone.
Das war, war übel. War übel. Kann ich nicht anders
super.
Sagen. Ja, das glaube ich. Man muss sagen, Gleichgewicht des Schreckens basiert hier, ist ja ein kartengesteuertes System, bei dem es auch darum geht, auch mal dem anderen etwas zu gönnen, so ein bisschen.
Gönnen würde ich nicht sagen, man muss es in Kauf nehmen.
Man muss, okay.
Also gönnen ist zu
ja,
viel gesagt.
Ja, okay. Dem anderen auch, also man
schon
muss auch
ein
in Kauf.
Dorn im Auge.
Ja, aber man muss in Kauf nehmen, dass man auch Karten hat, die dem anderen was nützen und die man ausspielen muss. Und da geht es eben auch viel um Timing. Was spiele ich wann, damit es dem anderen am wenigsten bringt?
Mhm.
Natürlich hat man selber auch Karten, die man selber ausspielen kann für den Effekt. Und den will man natürlich auch richtig timen. Und das Interessante ist, wir haben in diesem Spiel überhaupt gar nicht viele Züge. Ja, und ich finde, was aber dieser Ableger super schafft, ist das Gefühl von dem Großen, in eine Zeit zu packen, die wirklich unter einer halben Stunde eigentlich ist. Ich sag mal, wenn man viel überlegt, tippe ich mal maximal auf eine Dreiviertelstunde, aber ich würde es eher mal eine halbe Stunde sagen. Warum will ich das denn jetzt nochmal erwähnen, fragt ihr euch wahrscheinlich. Weil ich finde, das ist ein super Ding, wenn ihr noch nicht wisst, ist das Große eigentlich was für mich oder nicht? Denn ich finde, es fängt die meisten Sachen sehr gut ein von der Vorlage und setzt sie eben in so ein Mini-Ding um. Ich muss sagen, dass das Große ist ja schon auch ein Commitment, das auf den Tisch zu bringen
mit
2-3 Stunden.
Ja, vor allem ist das Große, wenn du dann überlegst, du hast ja da die komplette Weltkarte und das kann, ne, wenn man das Spiel ein bisschen kennt, weiß man, okay, in der einen Phase des Spiels sollte man sich eher auf den Schauplatz konzentrieren und dann auf den, ne, die werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten wichtig, aber das kann beim Großen sehr überfordernd sein, weil man bei einem quasi die ganze Welt offen steht und man nicht weiß, wo man jetzt hingehen soll. Das merkt man erst, wenn man das Spiel ein bisschen besser kennt. Und bei dem kleinen Spiel hast du das nicht.
Überhaupt
also da
nicht,
hast du ja gar nicht Zeit für. Du kannst quasi überall hin, alles ist sinnvoll. Es gibt eine Sache, die vielleicht ein bisschen wichtiger ist als andere Sachen. Wenn man da nicht drauf achtet, dann verliert man innerhalb von 4 Minuten.
Ja. Aber, der Sofortsieg.
Ja.
Es gibt mal wieder verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren.
Guter Einstieg.
Ja, genau. Also es geht entweder gewinnst du über Siegpunkte. Sofort, wenn du 10 Siegpunkte hast. Aber das ist auch ein Tauziehen der Siegpunkte, ein Hin und Her. Oder man gewinnt, weil der andere den Atomkrieg ausgelöst hat. Oder man gewinnt, wenn man gewisse Länder...
In der Afrika-Wertung, genau. Wenn man Äthiopien und Somalia kontrolliert und mehr afrikanische Länder als der Gegner.
Also eigentlich ist es auch so ein bisschen Area Control, aber eben eher mit Zahlen und nicht mit Einheiten, können wir sagen.
Ja, wobei das eigentlich ja
auch das Gleiche sein
das Gleiche
könnte.
Ist.
Ja, aber ich finde, das ist ein Ding, das ist auch Air Control Spielern jetzt nicht unbedingt, also die Leute, die damit nicht so viel anfangen können, das macht's nicht so super schwer, finde ich.
Mhm.
Ich finde, das ist ein so schönes Spielsystem, was wir bei Gleichgewicht des Schreckens haben, dass so viel mehr Leute noch testen sollten, weil das auch ein Stück Boardgame-Geschichte ist. Und ich finde, das ist das perfekte Ding, um damit einzusteigen. Ich weiß auch nicht, was ich da noch für mehr Werbung machen soll. Es ist so knackig, also man muss sich wirklich vorstellen, man fängt an und eigentlich ist es schon zu Ende. Und trotzdem passiert in der Zeit aber so viel und es gibt überall einen Hin und Her und man muss auf jede Kleinigkeit achten und das finde ich total schön designt.
Ja, ich finde, ich bin mir gerade irgendwie dann doch nicht mehr so sicher, ob es vielleicht für den Einstieg dann doch ein bisschen zu kurz ist, weil also du hast den Vorteil, du hast halt wirklich nur so einen ganz kleinen Ausschnitt, da sind ja vielleicht nur 10, 12 Länder abgebildet im Vergleich zu, keine Ahnung, 50 oder so. Aber du hast nur 2 Spielrunden Zeit. Und wenn du einen Fehler machst, dann hast du da wirklich viel, viel weniger Möglichkeiten, den noch gerade zu biegen als im großen Spiel. Wenn du im großen Spiel irgendwas verhaust, dann hast du ja noch Chancen. Aber in dem Kleinen kann das, glaube ich, auch wirklich sehr bestrafend sein, wenn du es nicht kennst, wenn du die Regeln noch nicht so drauf hast.
Aber andererseits...
Aber müsste man testen. Also es ist vielleicht schön, dass es nicht so ein Commitment ist.
Andererseits, wenn du das Große spielst und ich sag mal so, ich habe ja auch schon Erstpartien mit jemandem gespielt, der es noch nie gespielt hat und da hast du keine Chance. So, weil das Spiel lebt natürlich davon, dass du alle Karten kennst, dass du weißt, wann welche Region wichtig wird, dass du auch das Timing eben kennst.
Das
ist, glaube ich, für neue Spieler dann doch oder neue Spielerinnen dann doch ein bisschen frustrierend, wenn das Spiel dann so lang geht. Wenn du jetzt aber so ein ganz kurzes Spiel hast, nur um die Regeln kennenzulernen, wie funktioniert das eigentlich?
Mhm.
Du spielst erst das Ding mit, wie heißt er denn jetzt? Voller Titel, Red Sea Conflict in the Horn of Africa. Und spielst danach aber eine Runde Gleichgewicht des Schreckens, glaube ich, bist du schon einige Steps weiter, weil du den Ablauf eben kennst.
Ja,
und ich glaube, das wäre schon die Reihenfolge, wie ich es neuen Leuten präsentieren würde. Und man kann dann auch ruhig ja mal 2 Runden Konflikt im Horn von Afrika spielen. Das wäre ja auch gar kein Problem.
Das stimmt, das tut nicht so weh.
Geht ja so schnell. Ne? 35 Minuten steht auf der Packung. Wir haben jetzt einmal 4 Minuten gespielt. Wir haben es aber auch tatsächlich auf Englisch vorher gehabt. Also wir haben das Ding jetzt auch schon mehrere Male gespielt. Damals aber auf Englisch. Da ging es einmal 33 Minuten, einmal 24 Minuten. Also ist auch vom gleichen Designer wie Gleichgewicht des Schreckens tatsächlich. Mhm. Und absolute Empfehlung. Also auch für Leute, die Gleichgewicht des Schreckens lieben, auch da eine große Empfehlung, weil man hat vielleicht nicht jedes Mal die Zeit, zu zweit das auf den Tisch zu bringen. Und was wir heute auch nochmal gemerkt haben, ist, das zu meistern ist nicht das gleiche wie Gleichgewicht des Schreckens zu meistern. Es ist jetzt nochmal eine andere Aufgabe mit anderen Karten, mit anderen Siegbedingungen, die man eher im Kopf haben muss als bei dem anderen. Das ist schon schön.
Und es ist genauso fies wie das andere.
Ja.
Manchmal.
Es ist sehr konfrontativ. Und es ist auch ein bisschen glücksabhängig, ist es natürlich auch, weil es kartengesteuert ist und dann noch Würfel.
Genau, manchmal hast du halt Pech und hast die Hand voller Karten, die nur für den Gegner gut sind.
Aber so viel Pech wie heute hatte ich auch bisher noch nie in den Spielen.
Mal das Beste draus machen.
Ja, genau. Und es war trotzdem jetzt nicht super unknapp, würde ich sagen.
Nee, überhaupt nicht.
Von daher.
Überhaupt nicht. Wenn du die eine Wertungskarte auf der Hand gehabt hättest, hättest du gewonnen.
Ich weiß.
Aber du
hattest sie leider
nicht. Streu
Salz in die Wunde. Ja. Nee, schönes Ding wollte ich hier an der Stelle auch nochmal erwähnen und empfehlen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Titel für heute. Ja,
Was ist denn der letzte Titel für heute?
Wir sind jetzt doch, den habe ich dir doch erzählt, hör mal.
Ja, du hast mir auch die Liste geschickt, aber ich habe es jetzt wieder vergessen.
Wir sind jetzt hier schon, guck mal, Mensch, meine Güte,
ich muss ja gleich schlafen gehen.
Ja, aber wir sind gut in der Zeit. Ich habe noch ein Spiel, vielleicht nerve ich euch damit, aber wir müssen über Innovation Ultimate sprechen.
Wahrscheinlich hast du schon tausendmal drüber gesprochen. Wir haben doch schon in unserer letzten Folge
über Innovation
gesprochen. Über Innovation.
Ja, aber jetzt kommt's, Leute, deshalb auch am Schluss. Jetzt können die Leute abschalten, die sagen, nee, lass mich in Ruhe damit. Ich habe jetzt genug davon gehört, zack. Kommt ja auf Deutsch bei Schwerkraft, die Ultimate Edition. Und es ist ganz interessant, denn ich habe tatsächlich letzte Woche die nicht Ultimate Edition, sondern eine alte Edition, gutes Wortspiel, ne? habe ich gespielt beim Spieletreff. Der hatte diese alte Version, die auch bei Schwerkraft damals auf Deutsch rauskam, mit ganz anderem Artwork dabei. Ich habe dir Bilder gezeigt.
Ja.
Ich muss sagen, das war so das erste Ding, was ich überlegt hatte, war damals, als wir Innovation gespielt haben, wenn das jetzt mit einer schönen Grafik wäre, ne, das wäre ja der absolute Kracher. Und dann spiele ich dieses Spiel mit der ganzen Grafik und denk so, krass, das ist ja wirklich schlecht.
Aber ich finde die Grafik gar nicht mal
die
so
Grafik,
scheiße.
Nein, die Grafik ist ja auch nicht schlecht. Die Karten sehen ja auch schöner aus. Jetzt kommt's aber.
Da ist ja noch Optik mit drauf und so.
Ja, aber du achtest da nicht ein bisschen drauf beim Spiel.
Ach so, also es ist einfach nur unnötig.
Es ist unnötig und es ist anstrengend zu schauen. Jetzt muss man dazu sagen, Innovation Ultimate ist jetzt die vierte Edition, die Karl Schudik rausgebracht hat. Ein Kickstarter gewesen, ist aber auch jetzt schon im Handel. Also auf Englisch kann man es schon bestellen.
Warum ist eigentlich auf Englisch und warum?
Weil ich gesagt habe, wir haben 50 Partien Innovation auf Englisch gespielt. Warum soll ich mir jetzt antun, dass ich Dogma übersetze oder
so.
I Demand? Das wird für mich nicht mehr anders möglich sein.
Ja, okay.
So,
Tacken, Splay.
Ja, und das war nämlich das Ding. In dieser zweiten Edition, die ich wahrscheinlich gespielt habe, hieß das auch alles anders.
Echt?
Das hieß
wie
alles
hieß
anders.
Das denn?
Ach, hör auf, wie hieß das denn? Also Splane und sowas hieß das auch gar nicht. Das war ganz weird. Boah, jetzt muss ich selber mal schauen.
Jetzt bin ich aber interessiert.
Jetzt wird hier gefachsimpelt.
Wie das denn hieß?
You may put into play war Meld zum Beispiel.
Ja.
Domain war Achievement.
Domain?
Ja.
Dominate the Domain. What?
Ja, also da waren ganz viele Wordings, die man einfach jetzt nicht mehr gewöhnt ist. Wo ich auch sagen würde, die neuen klingen auch wirklich besser. Jetzt, gut, wir haben genug gefasst damit jetzt über die Version. Was macht denn die neue Version jetzt anders? Die haben wir ja noch nicht gespielt gehabt.
Nein, doch, die macht ein bisschen was anders tatsächlich.
Die macht sehr, sehr viel anders.
Die Optik ist anders.
Die Optik.
Es kommt ein neues Zeitalter hinzu. Die Optik ist aber nicht so sehr anders. Es ist ein bisschen.
Man muss sagen, dass die Optik auf der Vorderseite der Karte, die relevante, die wir beim Spiel benutzen eigentlich, wenn wir sie ausgespielt haben, nur marginal geändert wurde, wirklich nicht so viel. Aber sie sieht nochmal ein bisschen besser aus, finde ich.
Ja.
Und ich finde sie auch perfekt. Also ich möchte es auch gar nicht anders haben. Aber die Kartenrücken wurden überarbeitet. Und was mich da begeistert ist, die haben sich da schöne Sachen einfallen lassen, auch um die Erweiterung gut abzugrenzen. Wir haben jetzt die erste Erweiterung, Cities of Destiny, haben wir reingebracht und die haben dann einen roten Kartenrücken und das hat alles so einen ganz schönen Zeichenstil. Ich mag das gerne.
Wobei die auch in der alten Version andere Kartenrücken.
Ja, ja, ich weiß, aber jetzt sieht das auch alles mehr aus einem Guss aus.
Und die Karteneffekte sind teilweise ein bisschen angepasst.
Ja, sind gebalanced worden.
Also sind ein bisschen verändert, jetzt auch nicht komplett
krass echt? Verändert, ja, würde ich sagen. Also jetzt nicht so, dass ich sagen würde, man kann die alte Version nicht mehr spielen, aber ich erinnere mich an die einer Karte, womit du Karten von der Hand melden konntest, die eine Burg haben. Und wenn du 4 über diesen Effekt gemeldet hast, also ins Spiel gebracht hast, durftest du das Achievement claimen. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass du das darfst mit den so vielen Burgen, wie du willst. Und wenn du genau 3 rote Karten ausgespielt hast, darfst du das claimen. Das ist ein riesiger Unterschied und macht es auch ganz anders zum Spielen tatsächlich. Hatte ich jetzt schon 2-mal.
Ja, okay.
Also es gibt sehr viele Änderungen auf den Karten, auch mittlerweile Effekte, wo ganze Decks einfach in den Junk-Pile
geschmissen
werden.
Das finde ich auch eine sehr coole Neuerung.
Also das Spiel ist nochmal ein bisschen mehr gestreamlined, muss es auch sein, weil wir jetzt ja ein 11. Zeitalter theoretisch haben. Die Karten sind auch bisher ziemlich crazy gewesen.
Ja.
Ich werde auch nicht groß spoilern. Es gibt auch noch ein 0. Zeitalter.
Das ist aber noch eingepackt.
Das dürfen
muss man
freischalten wir nicht.
Und wir haben keine Ahnung wie.
Ich will das unbedingt freischalten. Ich würde behaupten, dass wir alle Karten aber auch schon kennen bis 10 und 11 jetzt.
Ja,
also 10 und 11 fehlt uns noch aus dem Grundspiel. Sonst haben wir, glaube ich, aber auch alle gesehen. Ja, wobei,
ja,
nee,
doch,
haben
bei
wir
der
nicht.
10 haben wir auch schon einige.
Nee, gesehen. Aber wir haben ja auch viele Sachen getackt. Also und dann unbesehen drunter geschoben oder so.
Ja,
oder,
ja, stimmt.
Aber irgendwo gibt es da was damit interagiert. Ich freue mich da richtig drauf. Und was auch ein Catch von diesem Spiel ist, weswegen die Ultimate Edition so gut sein soll, ist, dass sie die Erweiterung angepasst haben und gestreamlined haben, weil das muss man sagen, wir hatten 2 Erweiterungen und wir haben die selten gespielt, weil die sehr clunky waren, ins Spiel zu integrieren. Und mittlerweile ist jetzt alles, wie gesagt, in dieser einen Box drin. Und wir haben jetzt eine der ersten Erweiterungen reingemacht, die wir vorher aber noch nicht kannten. Und für mich ist die super integriert. Ich finde das total entspannt, die zu spielen. Das ist überhaupt gar kein Mehraufwand. Die bringt ein paar kleine Neuerungen rein, die das Ganze noch mal ein bisschen abwechslungsreicher machen. Und das hat mir bisher sehr gut gefallen. Aber nach wie vor ist Innovation ein Spiel, Platz 3 aktuell bei mir ever. Wobei ich ehrlich gesagt sagen würde, das hat auch Potenzial, gerade auf die 2 zu rutschen, weil wir Too Many Bones eben eher eigentlich immer nur so ein paar Mal im Jahr spielen.
Oh, aber da habe ich schon wieder richtig Lust drauf.
Habe ich auch Bock drauf.
Ich habe schon gedacht, die letzten Wochen, ich würde gern Too Many Bones spielen.
Aber Innovation kannst du mich jederzeit fragen. Wir spielen 20 Minuten bis 40 Minuten vielleicht zu zweit. Wir haben zu dritt auch nur eine Stunde gespielt beim Spieletreff. Und es fühlt sich an, als hättest du irgendwas mega Episches gespielt. Es ist ja irgendwie ein Civilization-Game, was natürlich super abstrakt ist und auch mit bei dem Wording eher so an Informatik erinnert, wobei ich da ja super schlecht drin bin in Informatik, von daher muss man da keine Vorkenntnisse haben. Aber es geht vor allen Dingen darum, beim anderen zu schauen, was hat denn der für Symbole, wann kann ich meine Sachen nutzen. Es geht um Timing natürlich und es geht einfach um coole Karteneffekte. Und dieses Spiel, also ich muss sagen, designtechnisch ist das hinter Mindbug schon einer der genialsten Designentscheidungen und Designs, dass man einfach eine gewisse Anzahl von Karten hat und jede Partie spielt sich anders. Ich finde das absolut faszinierend.
Ja, das finde ich auch cool, dass man weiß am Anfang der Partie auch immer nicht, wie sich das entwickelt und dann ist man plötzlich, überspringt man plötzlich 3 Zeitalter und verliert dann trotzdem oder so. Also man kann das auch in dem Spiel immer schwer vorhersehen, wer jetzt gewinnt. Da gibt's ja auch mehrere Möglichkeiten, wie man gewinnen kann.
Ja, das liebe ich ja sowieso.
Kommen noch neue Siegbedingungen rein, die dann ganz plötzlich das Spiel beenden. Und
plötzlich gewinnt der mit den wenigsten Punkten oder sowas. Also Es gibt, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt alle kennen.
Nee, ich glaube nicht. Also bestimmt nicht.
Wir haben auf jeden Fall noch nicht alle erlebt, sagen wir es mal so. Ja. In denen, ja, mittlerweile sind wir dann schon bei 60, 70.
Ja, manche
70
will man ja auch nicht erleben. Manche hat man dann selber und dann denkt man sich, ui, safe, also die Karte sollte ich mal lieber nicht aktivieren, sonst verliere ich hier.
Ja, ja, ja.
Also gibt viele Möglichkeiten. Ich finde es auch spannend. Ich muss sagen, ich habe nicht jedes Mal Lust drauf. Heute hatte ich nicht so viel Lust drauf, das zu spielen.
Tja.
Weil es ist sehr konfrontativ.
Boah, das ist ein Ärgerspiel schlechthin, ne?
Und wir haben heute sehr viel konfrontative Spiele gespielt. Und
die
ich
du
war
alle
immer
gewonnen
nicht
hast.
So gut. Echt? Habe ich alle gewonnen?
Ja. Die
aber es hat sich trotzdem
gewonnen.
Nicht so gut angefühlt. Und dann war ich irgendwie nicht so.
Ich habe aber Innovation, habe ich da gewonnen?
Stimmung.
Jetzt muss ich nachgucken. Guck mal, so wenig konfrontativ war das heute.
Nee, hast du nicht. Ich habe die Achievements.
Ich glaube, du hast heute alles gewonnen. Das ist irgendwie traurig.
Aber
ja, du hast die Achievements.
Hat sich nicht so angefühlt.
Ja, doch, du bist heute auch wieder abgezogen. Ja, ja, doch.
Aber manchmal bin
also
ich nicht
das
so in der konfrontativen Stimmung.
Das ist, ich würde auch sagen, das ist eins der fiesesten Spiele, die es gibt. So von der Gemeinheit her. Du kannst dem anderen, wenn der gerade sich eine tolle Engine aufgebaut hat, richtig viele Punkte hat, klaust ihm die Karten aus dem Siegpunktestapel oder es gibt eine Karte. Nee, wir wollen nicht zu viel voran. Es ist für mich ein Megaspiel. Und ich freue mich, dass das jetzt wieder für die breite Masse verfügbar ist, dass das auch noch auf Deutsch kommen wird. Das hat viel Text, also da sollte man sich wirklich überlegen, holt man sich die deutsche Variante oder die englische.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, manchmal ist es auch nicht leicht zu verstehen und man muss die Karten wirklich sehr wörtlich nehmen und da kommt es wirklich drauf an, dass man alles begreift auf der Karte. Also da kann man nicht mit, ich guck mal,
du kannst auch die anderen jetzt nicht fragen.
Man muss das schon wirklich selber komplett verstehen können. Ja. Es ist nicht das schwerste Englisch, es sind manchmal ein paar sperrige Begriffe, finde ich. Aber man muss es halt wirklich komplett so verstehen, wie es da ist. Da
und
kann man
muss,
nicht interpretieren.
Und man muss dem Spiel auch einige Partien Zeit geben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das am Anfang eine schlechte Partie ist. Also ich würde, also mit denen du es gespielt hast zum ersten Mal, die fand es, glaube ich, auch alle cool. Der eine hat sich ja unsere alte Version auch abgekauft. Und bei mir war es auch so, dass beim ersten Mal, dass ich dachte, boah, cool. Und je häufiger ich es aber gespielt habe, desto mehr versteht man dieses Spiel. Mhm. Und desto, wenn du nachher die Karten kennst und weißt ungefähr, was die machen oder was in diesem Spiel möglich ist, dann wird das Spiel erst richtig genial. Also da kann man sich dann auch drauf freuen. Ich würde sagen, wenn man in der ersten Partie überhaupt gar keinen Bock hatte, dann vielleicht nochmal eine zweite, dritte Partie Chance geben. Aber wenn es da nicht überzeugt, dann ist es auch nichts für einen. Ja. Dann ist es sehr speziell. Aber ich muss hier für das Spiel weiterhin eine Lanze brechen. Das ist einfach nur grandios.
Ja, ich finde es auch super.
Mensch, da haben wir es ja doch schon geschafft.
Schon.
Schon.
Jetzt haben wir den Zuhörern ein Ohr abgekaut.
Ja, ich stelle mir das gerade wörtlich vor.
Lang, oder?
Nö, überhaupt nicht. Ganz normale Folgenlänge.
Ich dachte, unsere Special-Folgen sind immer so lang und die normalen Folgen wären kürzer.
Nee, so lang sind die jetzt. Also heute nicht. In dem Auto sind wir länger unterwegs. Das kommt natürlich auch demnächst nochmal, ist ja klar. Aber wäre auch heute geplant gewesen, aber dann ist leider
aber
der Termin ausgefallen.
Aber dann wäre es eine sehr kurze Folge geworden.
Stimmt, da hätten wir
dann
definitiv kürzen müssen.
Dann wäre es ja nur eine Stunde geworden.
Also seid froh, dass wir heute hier gemütlich auf der Couch sitzen konnten.
Ja.
Ja, sehr gut. Ja, Nudelgericht habe ich nicht. Hast du Nudelgericht? Wir haben ein Bärlauch-Pesto-Rezept bekommen von einem lieben Zuhörer. Das hatte ich letzte Woche tatsächlich im Supermarkt Bärlauch gesehen, abgepackt. Aber der sah nicht mehr so frisch aus, tatsächlich. Deshalb habe ich ihn nicht mitgebracht. Aber vielleicht, lieber Zuhörer, werden wir das
aber
demnächst
glaub,
mal ausprobieren.
Aber ich glaube, wir haben schon mal Bärlauchpesto gemacht.
Ja, aber nicht selber gemacht. Nee,
doch.
Selber gemacht niemals.
Doch, wir haben was mit Bärlauch gemacht. Ich weiß das noch. Ich habe nämlich an den Blättern gerieben teilweise und gerochen.
Boah, da kann ich mich nicht erinnern.
Doch, ich mich schon, ja.
Es hat übelst nach Knoblauch geschmeckt auf jeden Fall.
Und es war aber,
scharf.
Wir waren nicht so begeistert davon, das weiß ich noch.
Ja, müssen wir neue Chance geben jetzt.
Es war nicht so unseres.
Müssen wir neue Chance geben jetzt, das ist klar.
Weil wir das Rezept bekommen haben.
Ja, zumindest, ich meine, eine kleine Portion kann man ja mal machen zum Ausprobieren. Warum nicht? Weil wir haben noch Gnocchi im Kühlschrank. Oh, da würde ich sagen, ist ja Nudelduft und Spielespaß.
Oh nein.
Nicht Gnocchi und Spielespaß.
Kartoffelduft und Spielespaß.
Wir wünschen euch eine schöne Woche. und hoffen, dass ihr heute kompakt auf den neuesten Stand der tollen Spiele gekommen seid. Willst du noch was zu Orapamein abschließend sagen?
Oh, Orapamein ist super, ich liebe es.
Ja, haben wir ja in der letzten Gespielfolge gehabt.
Das ist, ich finde das der Hammer, das Spiel, das ist der Hammer.
Ja, das ist der absolute
Hast
Hammer.
Hast du da schon erzählt, dass wir den schwarzen Stein drin haben?
Oder den ich glaube, den hatten wir noch nicht drin.
Der schwarze Stein, der verschluckt das Signal. Egal, wie das vorher abgeprallt ist oder so, sobald das auf den schwarzen Stein trifft, ist das Signal absorbiert und man hat keine Ahnung, wo es rauskommt. Und der transparente Stein ist noch fieser.
Der war richtig fies.
Der ist super fies. Der lenkt das Signal um, aber gibt dem natürlich keine Farbe, weil der Stein transparent ist.
Ja, also Orapamein, Deduktionsgeheimtipp aus der letzten Folge. Wir haben es weitere Male gespielt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist definitiv Top 3 in den Deduktionsspielen.
Ja, vor allem, weil das auch so, es ist so ein kurzes Deduktionsspiel. Ja. Ne? Ich liebe ja Planet X, aber es dauert natürlich viel länger und ist viel aufwendiger. Und so eine Runde Orapamein ist natürlich super schnell aufgebaut, super, super schnell gespielt und ist von der Deduktionsintensität, sage ich mal, trotzdem super cool.
Ja.
Ne, dass man trotzdem so ein bisschen nachdenken muss und das Hirn anstrengen muss und so. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, sehr schön. Macht euch eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.